Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Du, Basti?
Ja?
Erinnerst du dich noch dran, als die Gräfin sagte, es ist für sie gesorgt, aber wer zur Hölle soll sexuell für sie sorgen?
Ich erinnere mich, ja.
Ich habe mir die Frage, das war, glaube ich, unsere dritte Folge oder so, ich konnte nicht schlafen seitdem. Aber seit letzter Nacht kann ich schlafen, weil ich weiß, was passiert ist.
Ein Super Lochmann. Also ich bin bereit, dich zu besteigen.
Nun möchte ich aber auch einen Blick auf deinen Lümmel werfen, den du mir reindonnern willst. Los, pack ihn aus! Ach herrje, da komme ich ja ins Grübeln. Ob wirklich der stramme Schweif von Daddy dich gezeugt hat.
Sein vorherig, Mann. Stimmt, jetzt sieht er noch verkümmert aus. Aber wenn man ihn reichlich poliert, wird er größer und dicker als der Schwanz vom Daddy.
Du kennst dich ja gut aus. Kind, du hast recht. Er ist wirklich größer als der von Daddy. Probieren wir doch rasch, wie er reinpasst. Tja, das ist okay. Wie konnte ich nur so lange so ein munteres Kerlchen übersehen?
Reden die über einen Pürierstab oder so?
Aber zuerst ist nicht fertig gegessen. Ordnung muss sein.
Ja.
Übrigens, das Wort heißes Loch im Telegramm bedeutet nicht viel. So hat Daddy mich auch genannt.
Mich nie. Aber von nun an werde ich zum heißen Loch werden. Lange genug habe ich meine Fotze vor der Welt versteckt.
Siehst du gerade nur den Bergerack?
Los, besorgt es eurer Mutter.
Krieg dich auf den Tisch.
Wir hatten noch nie Gelegenheit, deinen Körper in Ruhe zu studieren. Du hast wirklich einen tollen Körper.
Körbe.
Wenn man bedenkt, dass da ein paar total versaute Kinder rausgekrochen sind.
Oh Gott.
Das ist aber nett gesagt. Und wie findet ihr meine Knospen?
Das sind ja Wahnsinnsrosinen.
Wie hast du denn die angelacht?
Willkommen im Kochstudio.
Oh, und kneten, das ist dazu vonnöten.
Wenn sie geil wird, fängt sie an zu dichten.
Jetzt greift die auch noch. Ja, wenn sie geil wird, fängt sie an zu dichten, die Gräfin.
Oh, Reinhard, Alter, wie konntest du bis Folge 79 so ein Teil außen vor lassen? Was ist
ganz
los
einfach,
mit dir?
Es hat gedauert. Ich habe gesucht und ich habe ernsthaft auf mein, also das ist aus den ersten 20 Minuten, glaube ich, von Familie immer scharf. Und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich habe Teil 1 bis 6 gerade auf meiner Festplatte liegen. Das heißt, für die nächsten 20 Folgen sind wir versorgt. Wir werden noch viel von der Gräfin und ihrer Familie hören.
Das glaube ich allerdings auch.
Ich habe nämlich mal vorgesäppt, am Ende von Teil 1 kommt der Vater zurück.
Der diese vielen versauten Kinder in sie reingeschoben hat?
Ja, genau der mit dem Minischwanz. Der aber den Sohn mit dem Großen, ne?
Ach so. ist ja eigentlich wie eine Familienaufstellung, Familie immer scharf. Das ist ja in der Psychologie ein ganz bekanntes Modell, weißt du, dysfunktionalen Familien. Da stellt man die so im Raum auf und das Verhältnis der Figuren zueinander aufzustellen. Gibt's wirklich, ne, in der Sozialpsychologie.
Ich hatte gedacht, das wäre irgendwie so Familienaufstellung, wäre so ein ESO-Kram.
Naja, also wenn man ehrlich ist, so ein bisschen ESO-Kram ist das auch. Also ich glaube, bei Familie immer scharf würden alle direkt hintereinander mit dem Glied ineinander stehen. Das war Familienaufstellung bei Familie immer scharf. Mein
ich
lieber
dachte,
Mann, das war
Polonaise, aber egal.
Es ist die Arschloch-Polonaise. Ich muss sagen, dass die Gräfin, kann bitte mal irgendjemanden rauskriegen, was aus dieser großen deutschen Volksschauspielerin geworden ist.
Würde mich auch interessieren. Aber
es macht mich wirklich traurig, dass das offensichtlich so unter den Tisch fällt. Der Name dieser Frau ist nicht bekannt. Wir haben noch niemals eine Zuschreibung von irgendwem bekommen, wie die heißt und ob sie vielleicht heute noch aktiv ist. Aber, oder ist sie vielleicht schon verstorben? Vielleicht gibt es schon die Ahnen der Gräfin, die jetzt das Schloss durchbumsen.
Wie geht's dir?
Familie immer scharf. Und wie vielleicht manche von denen, die letzte Folge noch nicht gehört haben, nicht wissen, einer ist es vielleicht sogar der Vater, ich weiß es nicht, aber eines der Mitglieder von Familie immer scharf hat ja...
War der AfD-Politiker.
ist der AfD-Politiker, genau. Und Peter Heinz heißt er mittlerweile. Damals hat er sich Peter Bendt genannt. Und offensichtlich auch ein geiler Fickspecht, so wie ich das zumindest.
Gibt's nicht irgendwie sowas wie wer da mitgespielt hat?
Bei Familie Immerscharf?
Ja.
Ja, muss ja,
ne? Bestimmt, oder? Ja, ist auch egal. Genug Porno. Wie geht's dir, mein lieber Basti? Wie man hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich bin tatsächlich erkältet.
Ja, Reini, aber wahre Helden strampeln ja nie, ne?
Ja, und kein Corona. Ganz wichtig, kein Corona.
Ist es so?
Ja, ich bin mir relativ sicher. Es ist eine stinknormale Erkältung. Ich habe kein Fieber, kein gar nichts.
Woran würden wir denn Corona erkennen? Ich habe hier vorhin schon gesagt, woran chinesische Ärzte behaupten, man könnte es erkennen. Und da hast du wieder nur so abwertend gelacht, weil du ja wieder alles weißt.
Achso, das hat dir jemand erzählt, ne?
Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht.
Was genau war es, wie man es erkennen soll?
Also chinesische Ärzte behaupten, dass man die fibröse Lunge von bereits Erkrankten, wo Corona ausgebrochen ist, daran erkennen kann, dass sie es nicht schaffen, 10 bis 15 Sekunden die Luft einzuhalten.
Wer hat dir das erzählt? Weißt du es noch oder willst du den Namen nicht nennen?
Meine Managerin. Ist das denn bedeutsam?
Ja, weil wahrscheinlich will die einfach nur, dass du 10 Sekunden die Fresse hältst.
Was für ein stinkender Bastard. Nein, aber es ist doch, also, nicht? Es ist nicht, also ist nee, falsch. Nee,
das glaube ich nicht. Also, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Aber wie
gesagt, das behauptest du jetzt einfach und du weißt es gar nicht? Was, oder?
Also, überlegen, habe ich jemanden getroffen, der jetzt... Also wahrscheinlich.
Warum? Das ist doch auch naheliegend. Wenn die Lunge beschädigt ist, was ja bei Corona wohl, glaube ich, das Hauptproblem ist, ne? Mhm. Deswegen sind ja auch Asthma-Patienten und so gefährdet, ältere Menschen mit einer
Lungenfunktion. Also gerade so. Menschen mit einer
Vorerkrankung. Dann ist ja Luft anhalten wahrscheinlich auch nicht gut. Verstehst du?
Wahrscheinlich nicht, da wirst du recht haben, aber ich glaube nicht, dass man, das wäre ein bisschen zu einfach, würde ich mal glatt behaupten, weil...
Es soll ja auch nur ein Hinweis sein, das ist so wie bei Schlaganfall die Zunge rausstrecken.
Irgendwie 39 Grad Fieber sind auch ein guter Hinweis. Also.
Ja gut, aber 39 Grad Fieber kannst du auch bei einer Grippe haben oder bei allem anderen. Gut, bei der Lungenentzündung kannst du die Luft auch nicht anhalten. Okay, es ist ein Kacktest. Wenn es dir jetzt besser geht,
eins der großen Probleme ist ja aktuell, dass die Labore noch nicht, aber so langsam an ihre Leistungsgrenzen kommen. Und zwar die Labore, die halt die Tests fahren, wenn du irgendwie Proben hast und gucken möchtest, ob jemand halt mit diesem Virus infiziert ist oder nicht. Und wenn du Leute nicht testest und das nicht sagen kannst, dann ist es natürlich auch problematisch, weil die dann halt in der Zeit wieder andere Leute anstecken können, wenn sie denn krank sind. Weil bei Corona das so ist, dass halt der Krankheitsverlauf halt sehr flach sein kann und du bist lange bevor du Symptome entwickelst, trotzdem schon ansteckend dabei.
Okay, das ist aber wirklich irgendwie schon eine fiese Nummer, oder?
Das ist eine fiese Nummer, ja. Das ist deshalb hat sich das Ding ja auch so weit verbreitet. Also ich meine, das ist was man bei so den ein oder anderen Spielen, es gab ja eine Menge Spiele, ne? So hier, wie ist das, Black Ink? Wo du,
Was ich auch mal hatte und ich wirklich, also ich bin nun wirklich nicht zartbeseitigt, weißt du, ich habe mich mit 15 durch Soldier und durch All Fortune gefräst. Ich habe mich kaputt gelacht bei Resident Evil, wenn da abgehackte Zombie-Köpfe vorkamen und so. Hat mir alles Spaß gemacht.
War Soldier of Fortune nicht das, wo du Arme als Waffe benutzen konntest? Also abgeschossene Arme?
Nee, das war's
nicht.
Nee, das war's nicht.
Dann war's das
Soldier of Fortune war das erste auf Quake 3 Engine basierende, wo du Gliedmaßen und so richtig sichtbar abschießen konntest.
Ja, yeah, aber konntest du nicht auch so einen Arm dann aufsammeln und den zum Hauen benutzen?
Das war Dying Light oder so. Aber vielleicht.
Ja.
Aber ist auch lange her, sieht mittlerweile fürchterlich aus. Ich habe damals begeistert davor gesessen.
Ja, ich auch.
Bei Plague Inc., wo man die Vernichtung der Welt spielt, habe ich allerdings wirklich, also ich habe irgendwie Gewissensbisse gehabt. Ich fand es auch irgendwie nicht cool. Echt? Also
das ist in China übrigens nicht mehr erhältlich.
Wie haben sie gestrichen, weil sie dachten, kommt nicht so gut.
Ja, haben sie rausgenommen.
Okay. Nee, aber ich habe diese krasse Verbreitung dieses Spiels auch nie verstanden, weil das ist ja auch kein besonders ausgefuchstes Strategiespiel. Ne? Das ist okay. Ach,
das ist,
als Spiel.
Glaube ich, schon ganz nett. Also, das hat so ein bisschen die Dungeon-Keeper-Mentalität. Ne? Du kannst mal den Bösen spielen. Du bist das böse Virus oder der Pilz oder die Bazille, die irgendwie die Menschheit ausrotten will.
Ne? Ja, aber bei Dungeon Keeper hat es immer noch diesen Kniff, aber wenn du dich dann darüber freust, dass du gerade irgendwie 790 Millionen Leute an Pocken hast sterben lassen, Finde ich schon grenzwertig, ey.
Ja.
Es gab Ende der 80er mal, da saß ich, habe ich aber keine Ahnung von gehabt, gab es ein Spiel, ach, wie hieß das nochmal, Nuklear irgendwas. Da konntest du so gesehen den Atomkrieg mit Ayatollah Khomeini und Saddam Hussein und so auf dem Amiga nachspielen, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Müsst ihr uns mal schicken, irgendwas mit Nuklear, Nuklear Holocaust, Nuklear Fallout oder sowas. Und wollte ich natürlich als Kind immer spielen, war alles auf Englisch und mein Bruder saß da und war irgendwie schon 16 und hat da dran gesessen, hat es natürlich alles verstanden und ich wollte das immer und konnte überhaupt nicht verstehen, worum es da ging.
Amiga Nuclear War gab's.
Nuclear War, ja, das war das, ja. Und seltsamerweise erinnere ich mich dran, dass meine Eltern da auch ziemlich Stress gemacht haben, weil sie das nicht cool fanden, so inhaltlich. Aber kann ich auch nachvollziehen. Also ich finde es wirklich, finde es ein bisschen grenzwertig.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so zart.
Du bist moralisch nicht so.
Moralisch ist vorbei. Also
moralisch, beim Reini ist moralisch ausverkauft. Gibt's hier nicht mehr.
Ja,
moralisch
das,
alle.
Also ich bin desillusioniert. Ich hatte ja diese Woche meine erste Vorlesung. Ich durfte ja meine erste Vorlesung halten und habe 30 junge Studentinnen und Studenten in die Arme der Physik treiben dürfen. Also meine kleinen Maschinenbauer, die halt da gerade jetzt studieren lernen sollten. Ich hätte sie morgen wieder, wenn da nicht was dazwischen gekommen wäre.
Was denn? Lässt du dir endlich diesen riesigen Penis verkleinern?
Nein. Den brauche ich, darauf stütze ich mich ab, wenn ich betrunken bin.
Oh, so eine Mischung aus Lachen und Brechen. Oh Gott. Oh Gott. Kennst du das, wenn man so leicht ankotzt?
Willkommen im Corona-Cast.
Oh, stütze ich mich ab, wenn ich betrunken
bin. An dieser Stelle eine Empfehlung, die aber wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, eh schon überall gehört haben, weil der gerade überall empfohlen wird. Es gibt vom NDR gerade einen wundervollen Podcast.
Von dem Virologen?
Ja, genau. Corona-Update. Der ist echt super. Der geht immer so eine halbe Stunde. Und der ist netterweise sehr nüchtern und nicht so aufgeregt und so, wir werden alle sterben und wieder Tote, und sondern sehr sachlich, sehr nüchtern.
Ihr werdet alle sterben und noch mehr Tote, so in etwa.
Man sollte das Ganze nicht verharmlosen. Also diese ganze Corona-Epidemie ist ein Riesenproblem, gerade für Risikogruppen, also Vorerkrankte, für Kinder witzigerweise nicht so, aber das hat andere Gründe, das erklären die auch sehr schön in einer der letzten Folgen, ich glaube in der Vorlesung.
Kannst du das mal erklären, weil das hat mein Vater mir gestern erzählt, da habe ich mich dann auch gefragt, hä, warum?
Ich kriege es auch nicht mehr so ganz auf die Kette, aber bei Kindern ist das so, dass die immer, wenn die, also deren Immunsystem reagiert stärker, weil die auch generell immer einen höheren Level von Viren haben.
Die sind doch ständig krank.
Ja, genau, weil die halt ständig krank sind, ist deren Immunsystem aktiver als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen wird das Virus direkt auf einem relativ niedrigen Level gehalten. Und das Immunsystem wird irgendwie gar nicht mehr so groß aktiv, weil es halt gar nicht so sehr gefordert wird. Aber bei Kindern ist das durchgehend halt auf volle Pulle. Und deshalb geht es irgendwie für Kinder besser. Zumindest war das, also ich habe es, ich glaube, vorgestern irgendwie beim Autofahren nebenbei gehört. Aber da, wie gesagt, da kann ich diesen Corona-Update-Podcast sehr empfehlen. Da wird es, ich glaube vorgestern oder so die Folge, da wurde das erklärt. Sehr gut, das ist der, ich glaube, das ist der Chef der Charité oder so, der das macht, der Chef-Virologe.
Wir müssen jetzt mal, also besonders, weil es ja meine Branche noch mehr, obwohl, stimmt ja gar nicht, du hast ja gerade selber erklärt, dass es deine Branche auch
ist. Ich wollte gerade sagen, das kann ich mal ganz kurz zu Ende erzählen, es trifft meine Branche insofern, dass das Land Baden-Württemberg gerade alle Hochschulen und Unis dicht gemacht hat. Also der Präsenzlehrbetrieb ist eingestellt seit heute. Beziehungsweise der Semesterstart. Also ich arbeite ja an einer Hochschule und nicht an der Uni. An der Uni hat die Vorlesungszeit, glaube ich, noch gar nicht angefangen. An der Hochschule aber schon, die sind ein bisschen früher dran. Der Semesterstart wurde jetzt vom Land Baden-Württemberg auf den 20.04. verschoben. Das heißt, es finden jetzt bis zum 20.04. keine Vorlesungen statt an der Uni. Höchstens irgendwie so Online-Kurse und so. Das ist tatsächlich für mich ein Problem, weil das Lehrkonzept... Also
jetzt musst du dich wieder mit deinen Kollegen beschassen, die du hast.
Nein,
das ist natürlich ärgerlich.
Quatsch. Nein, das ist Quatsch. Ich kann zu Hause arbeiten.
Und das werdet ihr nie hören, weil ihr das... weil Reinhard das rausschneiden würdet.
Ich schneide hier nichts raus. Nee, das ist tatsächlich ein Problem, weil dieses Lehrkonzept, das wir gemacht haben und für das ich jetzt auch Materialien im letzten halben Jahr vorbereitet habe, ist genau für die Vorlesungszeit abgestimmt. Ne? Also es gibt insgesamt 6 Sprints, 6 Abschnitte. Der erste geht irgendwie 3 Wochen, der zweite 2,5 Wochen und so weiter und so weiter. Und die ersten 2,5 Sprints von 6 kann ich jetzt mal gepflegt in der Pfeife rauchen, weil die Studenten nicht da sind. Jetzt kann man denen natürlich sagen, okay, ihr müsst das eh in Eigenarbeit zu Hause machen und so weiter und so weiter. Aber das wird auch schwierig, weil da sehe ich schon eine Klagewelle auf die Unis oder Hochschulen zu rasen, wenn da Studenten reisenweise durchfallen. Können, ne? Ja, ne? Weil die halt sagen, ja, hat ja keine Veranstaltung stattgefunden und so, ne? Und es war ja niemand da, an den ich mich hätte wenden können. Also, weiß ich nicht, wir haben noch keine Lösung, wie wir das machen. Es gab heute diese Anweisung vom Ministerium, dass halt keine Vorlesung, also keine Präsenzvorlesung mehr stattfinden bis April. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen, ne? Also, wird interessant, also schwierig. Also, insoweit bin ich davon auch betroffen, aber bei dir ist es nochmal eine andere Nummer.
Ja, was heißt, bei mir ist nochmal eine andere Nummer. Wir müssen mich jetzt hier nicht als Exempel rausnehmen, aber in meiner ganzen Branche, also in der Unterhaltungsbranche, bricht halt gerade einfach mal alles zusammen.
Ja, weil eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt wird, ne?
Ja, und das ist halt unfassbar, was da gerade los ist. Also das kann man sich, glaube ich, von außen gar nicht vorstellen, was das für meinen Berufsstand bedeutet. Ne? Da werden...
Man muss vor allem eine Sache mal kurz erklären, weil ich habe das auf Twitter gesehen, die haben ja Leute auch schon geschrieben so, ja, das ist ja unverantwortlich, sag das doch ab und so, ne?
Ja.
Das sagt sich so leicht, ne? Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Lesung organisiere, ne, irgendwo in einer Buchhandlung, was weiß ich, in Leipzig oder so, da habe ich meine Lesung und wenn ich dann jetzt irgendwie sage, okay, da würden irgendwie 400 Leute hinkommen, ich sag die mal ab, dann kann ich das machen, ne? Dann rufe ich halt bei der Buchhandlung an und sage, hör mal, das kriegen wir nicht hin, das ist gerade schlecht, lass uns das mal skippen, ne? Oder verlegen oder so, das ist kein Problem, das ist eine Sache. Wenn du aber eine Tour geplant hast an verschiedenen Veranstaltungsorten mit verschiedenen Veranstaltern und Karten dafür verkauft hast, mit allem drum und dran, dann, wenn es keinen rechtlichen Grund, also wenn es keine rechtliche Grundlage gibt, dass du das Ganze skippst oder absagst, also im Zweifelsfall sowas wie das Land sagt, es darf keine Veranstaltung geben, sondern weil du einfach sagst, ich halte das bei Corona jetzt für eine nicht so gute Idee, wir sagen das mal ab, dann kommt der Veranstalter auf dich zu und sagt, ja, können wir machen. Du ersetzt ja den Schaden, ne? Weil du bist dann also wenn du das absagst, bist du haftbar. Das kann man für eine Veranstaltung vielleicht machen. Das kann man aber nicht machen, wenn man 5 in Folge hat, weil an so einem Abend geht es ja nicht um das, was du an Geld verdienen würdest, sondern es geht um die Gesamtumsätze des Abends. Das heißt, die für den Veranstalter, die für die Location, die für die Agentur und deinen Anteil. Und wenn man so eine Veranstaltung hat, wo jetzt sagen wir mal so 400-500 Leute kommen, die alle irgendwie ein Ticket für 25-30 Euro gekauft haben, kann man das mal kurz in den Taschenrechner eingeben und sieht, dass an so einem Abend, dass es, wenn man jetzt nicht den Gewinn, also wäre schön, wenn das der Gewinn wäre, den man hätte, aber es geht um Umsätze, die im 5-stelligen Bereich liegen. Ne? Und wenn man das dann irgendwie an der Woche an 7 Tagen hintereinander hat, das ruiniert einen. Also wenn man das von sich persönlich aus absagt, ist man dafür haftbar für die Veranstalter, für alles. Das geht nicht. Also ne, entweder sagt der Veranstalter das ab und seine Versicherung springt ein oder das wird irgendwie vom Gesundheitsamt oder sonst was abgesagt und es haftet halt eine Versicherung oder so. Aber es ist schlicht und einfach finanziell nicht machbar. Also selbst wenn man wollen würde. Das ist ungefähr so, als ob man sagen würde, okay, ich gehe jetzt den nächsten Monat nicht arbeiten, aber ich möchte trotzdem bitte, dass meine Firma mir meinen Lohn weiterzahlt.
Reini, ich kann es nicht besser, also ich kann es wirklich nicht annähernd besser formulieren, als du es gerade gemacht hast.
Ich kann verstehen, wie die Leute reagieren, ne? weil das auch das ist, was man vernünftigerweise tun sollte, ne? Keine große Massenansammlung und so weiter. Aber die Frage ist ja, wer das entscheiden kann, also auf welcher Basis. Natürlich kannst du dich jetzt als Künstler hinstellen, du hast 10 Veranstaltungen vor dir und kannst sagen, ich halte es für unverantwortlich, in diesen Zeiten diese Veranstaltung zu machen. Das kannst du machen. Dann bist du danach nur arbeitslos und pleite. Also, ja, das ist.
Wobei man jetzt auch mal den Argumentationspunkt Geld immer außen vor gelassen, ist es auch eine Situation, mit der noch nie jemand in dieser Art und Weise in meiner Branche sich auseinandersetzen musste und die für alle Neuland ist. Und ich kriege genauso viele E-Mails von Leuten, die mir schreiben, wir wünschen uns Normalität und dass du kommst und dass wir einfach einen ganz normalen, geilen Abend haben können. mindestens genau, also eher mehr als die, die mir schreiben, du musst das absagen, das ist unverantwortlich. Aber genau wie du es gerade schon erklärt hast, und das ist wirklich argumentativ auch nachvollziehbar, ich kann von mir aus ohne Handhabe, also ohne rechtliche Begründung, gar keine Veranstaltung absagen, weil ich dann haftbar bin. Das ist ja richtig.
Das ist so, als ob ich einer Uni sagen würde, so, also ohne dass jetzt die Anweisung vom Ministerium gekommen ist, das ist so, als ob ich sagen würde, okay, ich halte es für unverantwortlich, dass 30 Maschinenbaustudenten in einem Raum sind. Auch wenn das meine innerste Überzeugung wäre, kann ich ja nicht hingehen und sagen, die Vorlesung findet jetzt nicht mehr statt. Ich hätte aber trotzdem bitte weiter gern mein Gehalt und würde bitte meine Anstellung behalten wollen. Das geht halt nicht. Ne? Da hat man nicht die Wahl.
In dem Fall wirklich nicht. Und ich kann die Leute auch verstehen, die jetzt Kritik üben und so. Aber was ist denn jetzt die Alternative? Es gibt im Moment, also dafür gibt es ja Behörden, die sagen, okay, das ist die Regelung, die wir jetzt haben. So, ob wir die jetzt als Künstler für unbedingt sinnvoll erachten oder so. Guck mal, ich habe letzte Woche auch noch Autogrammstunden gegeben, entgegen der Empfehlung, und habe gesagt, so, ich setze mich in Anführungszeichen diesem Risiko aus, weil es mir wirklich wehtut. Ich habe dir sogar geschrieben letzte Woche, ne, dass da jemand saß mit Alliteration am Arsch-Shirt, ein Mädel im Rollstuhl, Kinder in den ersten Reihen.
Ja, stimmt, ich habe ein Foto bekommen, ja.
Ja, dass ich das nicht übers Herz bringe, die Leute dann zu enttäuschen. So.
Es gab übrigens, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, aber es gab in dem auch in diesem Corona-Podcast eine nette Erklärung, wer überhaupt in der Lage ist, Veranstaltungen, also größere Veranstaltungen abzusagen. Bei uns an der Uni beziehungsweise an der Hochschule war es jetzt das Ministerium für Forschung, Verkehr und Schießmichwas in Baden-Württemberg, aber ansonsten so Großveranstaltungen absagen, das ist Ländersache und das macht in jedem Land das Gesundheitsamt. Also das Gesundheitsamt NRW oder Baden-Württemberg oder Berlin oder wo auch immer du deine Auftritte hast, die könnten das Ding absagen, sind dann aber auch dafür haftbar. Also müssen dann Regressansprüche der Veranstalter halt begleichen. Ne? Und das können die Gesundheitsämter teilweise auch nicht, weil denen da auch das Budget für fehlt. Was die Gesundheitsämter aber machen können, und das ist so ein bisschen der Arschloch-Move, ist einfach, ja, die können einfach die Auflagen für die Veranstaltung immer weiter hochschrauben. Sowas wie, es muss mindestens ein Arzt anwesend sein, es muss mindestens irgendwie 20 Desinfektionen an jeder Tür stehen, bla bla bla. Ne? Die können das so lange hochschrauben, bis die Veranstalter das nicht mehr erfüllen können und dann von sich aus absagen.
Du musst dir vorstellen, wie das für die Veranstalter teilweise
ja,
ist. Also, das klingt jetzt doof, aber wir haben jetzt eine Situation, wo die Lanxess Arena, die größte Veranstaltungshalle in Deutschland, zumindest die größte, meistbespielte, das weiß ich. Also die Lanxess Arena wird ja selbst Montag, Dienstag, Mittwoch voll gemacht mit riesigen Veranstaltungen. Die ist einen Monat geschlossen worden. Das ist allein der in Anführungszeichen finanzielle Aufwand des Ganzen ist halt unfassbar.
Ja, ne? Also ich sehe trotzdem jetzt schon die Kommentare kommen von der einen oder anderen Person, die irgendwie dann sowas sagen wie, ja, aber hier geht es um Menschenleben und so, ja. Das ist uns vollkommen klar und so weiter. Aber das ist wie bei allem immer so die einfache Lösung, die man mal eben schnell sieht, die gibt's nicht. Ne? Das Problem ist immer multidimensional.
Und das ist eine Abwägungssache. Ne? Und ja. Wenn das jetzt eine Ebola-Epidemie wäre, dann würde ja niemand darüber diskutieren. Im Moment steht aber ja wirklich im weitesten Sinne zur Diskussion, inwieweit, also was man wirklich tun kann und was man, natürlich können wir jetzt sowas wie nationalen Notstand aufrufen und 4 Wochen Hausarrest für die gesamte Nation verhängen, aber ist es wirklich zielführend und was habe ich als Künstler, als auftretender Künstler, den das ja sowieso betrifft, ich habe doch gar keine Handhabe, also ich kann nur sagen, okay, das ist das, was jetzt im Moment vom Gesundheitsamt die Empfehlung ist, beziehungsweise sogar die Auflage und als Folge dessen entscheidet man sich dann, lässt man eine Veranstaltung stattfinden oder nicht.
Ja.
Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ey, ich komme da nicht, weil mir das zu heikel ist oder so, werde ich sicherlich keinen Vorwurf draus machen.
Also man kann das im Grunde vergleichen wie ein normaler Angestellter, der seinen Daily Job gerade macht. Ne? Du kannst ja auch nicht von dir aus einfach sagen, du machst es jetzt nicht mehr. Oder wenn, musst du halt mit den Konsequenzen leben, die im Zweifelsfall deine Existenz bedrohen. Ne? Du bist auch also weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie Altenpfleger oder ich als Dozent zum Beispiel irgendwo bist, ne, du kannst halt nicht eigenmächtig entscheiden, das muss halt entweder die Firma tun, für die du arbeitest oder halt die Firma gezwungen von halt den entsprechenden Behörden.
Ne? Das, ja, Und, oder du aber das halt klingt jetzt so, als wäre es halt nur, also es klingt so, als wäre es nur Geld, der Entscheidungsfaktor ist. Natürlich hängt es auch mit Einkommen zusammen, nicht nur meinem, weil mein Job, da hängen ja noch andere Menschen dran, der Veranstalter, die Halle, die Menschen vom Service, die Menschen Technik. Von der Seko und so weiter, Technik, alles. Das ist ja ein Gesamtkonzept. Ich bin der Typ, der vielleicht vorne auf dem Cover ist, aber im Endeffekt werkeln da 30 bis 40 Leute am Abend, damit ich diesen Scheiß machen kann. Und auch nur, um deren Arbeitsplätze zu erhalten, eine Show stattfinden lassen unter, sagen wir mal, prekären Bedingungen, wäre auch unverantwortlich. Aber das ist halt jetzt gerade nicht der Fall. Es gibt halt eine Empfehlung, was man machen sollte. Daran halten sich alle Betreffenden. Es gibt Landkreise, die Verbote ausgesprochen haben. Daran halten sich auch alle Betreffenden. Es gibt Künstler, die ich kenne, die sehr groß spielen, die wirklich zu, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel tausend, also die mussten teilweise Veranstaltungen von 15.000 Leuten absagen und zwar 10 am Stück, also 10 Shows am Stück und dann mal eben einen Ersatztermin finden, ist halt auch Wahnsinn, ne?
Ja, aber also, da bei so großen Veranstaltungen ist halt auch, also bis da glaube ich der Entscheidungsprozess gefunden ist, das abzusagen, ich muss gerade mal meinen Tee mit Honig umrühren, um meinen Hals einmal zu ölen.
Bitte bring deine, ja.
Ja, bis so ein Termin abgesagt wird, da wird halt, muss halt auch vorher gucken, wer hält dafür den Kopf hin. Weil wenn ich mir, also...
Es gilt übrigens als höhere Gewalt, was da gerade passiert. Das heißt, sehr viele Leute, die in dieser Branche arbeiten, bekommen kein Geld zurück. Ne? Also die Versicherungen haften nicht dafür. Das ist wie ein Unwetter so. Also es gibt keine Versicherung dafür. Oder ein Hochwasser oder so.
Ja genau, da sind wir halt an dem Punkt irgendwann, ne, wer ist haftbar? Und da hängen halt tatsächlich Existenzen im Zweifelsfall dran. Ne, okay, an dem Virus hängen auch Leben und so weiter geschenkt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich will eigentlich nur sagen, dass, also zumindest das, was ich so in dem einen oder anderen Kommentar gelesen habe, ne, diese Vorstellung, diese, ja, verschieb das doch einfach, sag das doch einfach ab, das ist halt nicht so, also das ist halt kein, das ist kein Theaterabend, den man irgendwie an der Schule organisiert hat oder so. Das ist halt eine andere Geschichte. Das ist ein Job, also das ist ein Geschäft, wie halt, wie halt alle anderen auch.
Ja,
das ist so, als ob, das ist so, als ob du einem Logistikunternehmen sagen würdest, okay, ab morgen fährt keiner eurer LKWs mehr.
Es geht jetzt noch nicht mal darum, dass wenn ich jetzt irgendwie 3 Monate nicht auftreten kann, ich da dran pleite gehe oder sowas. Das ist gar nicht die Frage. Sondern es ist wirklich, ich kann eigenverantwortlich keine Veranstaltung absagen, außer ich würde jetzt sagen, ich trete nicht auf, dann kann ich haftbar gemacht werden dafür.
Genau, und dann bist du halt bei der Summe an Terminen, die du hast, bist du dann auch irgendwann an dem Punkt.
Dann bin ich gefickt, ja. Also wenn ich jetzt sage, für jede Veranstaltung, die ich in den nächsten 5 Wochen habe, verklagt werden würde zum Ersatz gezwungen werden würde, kannst du ja mal eine Veranstaltung mit 900 oder 1000, die größten, die ich jetzt habe, sind beispielsweise sowas wie Hamm, das sind 980 Plätze oder so.
Ja.
Da sprechen wir von einer höheren fünfstelligen Summe, die dabei im Raum
umgesetzt
steht.
Wird, ne? Das umgesetzt ist nicht das, was nicht man das, was ich bekomme. Aber, ne? Also. Nee,
aber das ist das, was am Ende auf dem Kassenzettel steht. Und,
ja. Ich war ja auch, als wir unsere Tour gemacht haben, überrascht. Da habe ich ganz schnell gemerkt, dass man nicht mehr persönlich bitte an irgendeinem Punkt haftbar sein möchte, sondern möchte einen Veranstalter haben oder zumindest selber eine Firma haben oder so, die im Zweifelsfall haftbar ist, dass man sich nicht mit seinem Privatvermögen dahinstellen muss. Weil allein so ein kleiner Termin, also irgendwie, wenn an so einem Abend irgendwie, 500 Leute kommen, dann bist du halt an einem Punkt, wo an so einem Abend, je nachdem, was so eine Eintrittskarte gekostet hat, liegen da halt 15.000 Euro. Die da auf dem Tisch stehen. Genau, wenn nicht sogar mehr. Ne? Und wenn du dann irgendwie davon 10 Termine in Vollgas kann, also ne, für die du irgendwie gerade stehen musst, dann hast du ein Problem. Aber wir haben genug, glaube ich, dazu rumgejammert.
Ja, die Frage ist eher, Reini, das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist deine Perspektive auf die ganze Situation? Was passiert jetzt als nächstes? Also wird es einfach so passieren, dass wir sowieso die Infektion weltweit nicht, also das ist das Naheliegendste, ne? Wir können die Infektion weltweit nicht stoppen.
Genau, das
heißt, das Ding wird um die ganze Welt gehen.
Genau, das wird definitiv passieren. Also es ist ja auch so, du hörst es ja auch von den Politikern und in den Nachrichten so, man rechnet damit, dass so 60-70% der Bevölkerung sich mit diesem Virus infizieren wird. Und das wird man auch nicht aufhalten können. Worum, was man aber kann und worum es gerade geht, ist die Ausbreitung zu verlangsamen. Und das ist das, woran man halt arbeiten muss, dass es sich nicht explosionsartig.
Bis dann Medizin da ist oder bis der Virus sich aufgrund von Wärme selber killt?
Nee, darum geht es gar nicht. Es geht hauptsächlich darum, dass nicht zu viele Leute auf einmal krank sind, weil das Problem hat man gerade in Italien.
Habe ich dir gerade geschickt, in Italien werden alle Geschäfte außer Supermärkten und Apotheken geschlossen.
Ja, habe ich auch heute schon gelesen. Also vorhin gelesen.
Also die ganze Volkswirtschaft liegt lahm. Ne? Also
ja, das ist einfach. Der Punkt ist der, also die Ausbreitung verhindern kann man knicken. Ne? Was man aber noch beeinflussen kann, ist die Geschwindigkeit, mit der die Ausbreitung stattfindet. Und Ziel ist es, dass möglichst nicht zu viele Leute gleichzeitig krank sind, weil wenn man sich mit Corona infiziert hat, ne, wird man halt krank, aber irgendwann, also ne, abgesehen von denen irgendwie paar Prozent, für die die Krankheit halt nicht so glücklich verläuft, ich glaube bei 20% oder so.
Kann ich geil, wie du Sterben beschreibst.
Nein, Sterben ist nochmal eine ganz andere Rate, aber es gibt ja den Unterschied noch zwischen verläuft ganz, ganz locker, also kaum Symptome, und verläuft schwieriger, du musst wirklich ins Krankenhaus. Ne? Und die Quote, du musst wirklich ins Krankenhaus, auch was auch bei jungen Menschen passieren kann, also wirklich Probleme mit der Lunge und so weiter, die liegt irgendwo, glaube ich, so bei einem Fünftel oder so, also so 20%, irgendwo da so in der Ecke, dass halt, da ist auch nicht mal zwingend Krankenhaus, sondern dass die Krankheit einen schwereren Verlauf nimmt. Ne? Aber solange nicht zu viele Leute gleichzeitig krank sind, ist die Quote derjenigen, die wirklich Hilfe brauchen, noch so gering, dass unser Gesundheitssystem mit den Einrichtungen, die wir in Notaufnahmen und so weiter haben, das abfedern kann. Wenn aber zu viele Leute gleichzeitig krank werden, weil sich das Ding zu schnell ausbreitet, weil wir halt zu viel auf Großveranstaltungen rumstehen und uns gegenseitig anhusten und die Gesichter ablecken, ne, dann haben wir ein Problem. Und genau das ist gerade in Italien passiert. Die haben nicht das Problem, dass da irgendwie die Superseuche ausgebrochen ist, die niemand heilen kann oder so, sondern das große Problem, das die haben, ist, dass es zu spät Gegenmaßnahmen ergriffen wurden, also sowas wie jetzt die Geschäfte schließen oder dass man halt die Unis oder die Schulen dicht macht oder so. Das wurde zu spät gemacht. Und dadurch hatten wir zu viele Leute, die gleichzeitig krank sind. Und das ist halt, ne, also kann man sich ja relativ leicht vorstellen, eine Person steckt zwei weitere an, die steckt wiederum zwei weitere an und so weiter. Das ist ein exponentielles Wachstum. Das heißt, wenn du einmal eine gewisse Grenze überschritten hast, dann geht das wie so eine Explosion nach oben.
Mit dem Schachfeld und dem Reiskorn.
Ja, genau die Geschichte. Das wächst halt exponentiell. Deshalb das, was man versucht, was man auch gerade macht und was wir irgendwie versuchen müssen hinzukriegen. Und da sind so Sachen wie Großveranstaltungen absagen auch sehr, sehr sinnvoll. Wir müssen versuchen, den Infektionszeitraum in die Länge zu ziehen quasi. Also wir werden nicht verhindern können, dass sich ein Großteil der Menschen damit infiziert und ansteckt, weil dieses Virus halt schon hochgradig anstrengend ist. Aber wir können es hinkriegen, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig krank sind und unser Gesundheitssystem das noch abkann.
Die ernsthafte Frage, was ich am erschreckendsten an der ganzen Sache finde, ist, wie machtlos wir diesem Ding jetzt gerade gegenüberstehen. Und wenn man das jetzt in Relation stellt, stell mal vor, diese Krankheit hätte einen Krankheitsverlauf wie Ebola oder einen Krankheitsverlauf wie die Pocken oder sowas. Also mit einer Mortalitätsrate von, ist es Letalitäts- oder Mortalitätsrate? Letalität. Also Sterberate von 40% oder so. Dann wären wir jetzt gerade in einer Situation, wo der Planet leergefegt wird, oder?
Ja, das kannst du nicht so einfach sagen.
Dann wären
sagen.
Die Maßnahmen noch härter. Ne?
Ja, und nicht nur das, sondern auch, wenn das...
Weil an der Heilung wird jetzt auch geforscht. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen, hey Jungs, ist ja nicht tödlich, also jetzt lass uns mal nur 30% geben bei der Heilungs...
Nee, sogar reichlich. Da kannst du mal in die letzte Minkorrekt-Folge reinhören. Da hat der Nikolas tatsächlich ein Thema vorgestellt, wo es gerade darum geht, den Mechanismus zu untersuchen, wie dieses Virus an die Zellen andockt. Und da gab es schon erste Erfolge, wie man das verhindert und so. Also die sind mit Hochdruck dran und das wird als auch, weiß ich nicht, das wird jetzt nicht in 2 Wochen sein, aber in einem halben Jahr wird es dafür Medikamente geben und so, ne? Also ist noch lange hin, aber das ist jetzt nicht so das große Problem. Dass, wenn das so ein sowas Aggressives gewesen wäre, wie zum Beispiel Ebola, wäre das mit der Ausbreitung auch gar nicht so krass.
Weil die Leute zu früh sterben.
Ja, genau, die Leute sterben zu früh und wenn wir so eine Kombi hätten, dass du erstmal irgendwie 4 Wochen durch die Gegend laufen kannst, bis die ersten Symptome ausbrechen und dann fällst du tot um, dann hätten wir ein Problem, ja. Das ist ja, ja, das ist ja,
scheint
das
kein unrealistisches Szenario mehr zu sein, oder, dass sowas möglich
ja,
ist.
Ja, das war es ja nie. Also, ne? Ich mein, nee, ernsthaft. Also, das, ja. ist jetzt nicht wahrscheinlicher, als es vor 10 Jahren war. Also, seitdem wir angefangen haben, mit Flugzeugen um die Welt zu fliegen, ist es halt keine, also ne, wie man so schön sagt, die Welt ist ein Dorf.
Geografische, ne? Entfernung keine Rolle mehr spielen.
Ja, genau. Seitdem ist halt egal. Also ich meine, wie viel Scheiße importieren wir aus China und
AliExpress. Ja,
da gab es übrigens ein schönes Bild, das ich gesehen habe von den Simpsons. Da gab es eine Folge.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber da, also was auf jeden Fall gefaked ist, ist das ja, also die Nummer mit dem, da hustet ein Chinese in eine Box, die Homer dann 10 Meter weiter aufmacht oder 10.000 Kilometer weiter aufmacht. Aber da haben sie ja auch Coronavirus in die News reingeschrieben. Das kann, also wenn das die, wenn die Simpsons das Coronavirus mit Namen vorausgesagt haben, das haben sie, soweit ich weiß, nicht, oder?
Weiß nicht, müsste man mal auf Mimikama gucken, ob das Ganze.
Was ist denn Mimikama?
Kennst du Mimikama? Mimikama, Mimikama zuerst denken, dann klicken. Schreibt sich Mimikama. Mimikama.at.
Also
da kann man sich quasi so Faktencheck angucken. Also wenn so eine Scheiße halt verbreitet wird, so irgendwas, was fishy ist oder irgendwelche komischen Bilder, gibt es dazu einen Faktencheck, wie also ob das halt stimmt oder nicht. Und gucken wir da mal, das geheime Treffen. Folge mit einem Geheimtreffen, neuen tödlichen Virus infizieren. Jede Session stammt übrigens aus der gleichen Folge, worauf zahlreiche Nutzer hinweisen. Und so weiter und so weiter. Ich habe gerade keine, also der Artikel ist länger. Ich habe gerade keine Zeit. Ah, warte mal da, Fazit. Was denn?
Wie geil du da so drüber gehst. Ich habe keine Zeit. Okay, doch, Fazit.
Fazit, unruhige Grippewellenvarianten gab es natürlich auch bereits in den 1990er Jahren. Man erinnere sich nur an die Vogelgrippe und die Schweinegrippe, bei der es möglich war, dass auch Menschen sich damit anstecken könnten. Die Macher der Simpsons taten nichts anderes, als ein immer wieder aufnochendes, beunruhigendes Thema mit einer Gesellschaftskritik und einer Prise Verschwörungstheorie zu mixen. Die in sozialen Medien gezeigten Bilder und das Video aus jener Simpsons-Folge lassen sich jedoch nicht einmal annähernd mit dem neuen Coronavirus vergleichen. Die Interpretation, dass die Simpsons den neuen Coronas vorhergesagt hatten, ist schlicht Humbug. Was aber nicht heißt, dass die Szenen tatsächlich gefälscht sind. Die könnten tatsächlich echt sein, weil...
Ja, aber das kann ja nicht sein.
Ja, Moment, also, Moment. Dieses Virus, von dem wir gerade sprechen, ist ein Coronavirus, nicht das Coronavirus. Coronaviren ist ein ganzer Stamm von Viren. SARS zum Beispiel war auch ein Coronavirus.
Und das hat meine Frau mir vor kurzem erst erklärt, dass das was mit der Form der Oberfläche zu tun hat, dass es aussieht wie ein Krönchen.
Oh, wie niedlich.
Süß, ne? Habe ich auch gedacht. Oh, ein Krönchen, guck.
Ich dachte, das sieht aus wie ein Ball, der, wo so Schimmelpilze drauf wachsen.
Ja, aber Schimmelpilzballvirus klingt nicht so gut rein. Deswegen nee, hat man es Corona genannt.
Aber das könnte jeder, der in einer Männer-WG gewohnt hat, eher nachvollziehen.
Ach, Reini, komm, wir lassen es jetzt sein. Es bringt ja auch alles nichts.
Ja, alles traurig.
Nächste Woche sprechen wir nur durch so Outbreak, gelbe Anzüge über so eine Sprechanlage miteinander, während ich hier mit Nudeln und Kackpappe sitze und darauf warte, dass die Welt untergeht.
Wenn ich dann noch eine Stimme habe. Ich bin ja mal gespannt, was so die interessantesten, also die bescheuertsten Verschwörungstheorien zum Coronavirus werden. Also so die Klassiker hatte man ja schon, ne? Also wenn du mal unter die...
wir haben letzte Woche, Entschuldigung, aber wir haben vergessen, über den Typen zu sprechen, der dabei umgekommen ist, beim Versuch, die Erde als Scheibe zu beschreiben.
Ah,
also,
ja, der in seiner...
Obwohl das auch Fake News waren, ne? Also dass das im weitesten Sinne, dass der einfach das nur so als Marketing genommen hat.
Ja, wahrscheinlich, oder? Also so blöd ist doch niemand wirklich. Also.
Naja, ich frage mich eher, was für eine Art von Marketing soll das denn sein für irgendeine Idee? So, hey, guck mal, ich bin ein Vollidiot? Oder?
Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, der war ja so ein Flacherdler und die sind ja in den USA tatsächlich relativ verbreitet. Ne? Ich meine, auch hier hat man solche,
Vollspacken.
Leute. Was ich ja ganz lustig finde, so im Rahmen jetzt von dieser ganzen Corona-Geschichte, ne? Plötzlich fangen die Leute an, auf Wissenschaftler zu hören.
Naja, das ist das Gleiche, wie dass die Leute auf einmal anfangen, auf die Umwelt zu achten. Also der Smog über Peking war noch nie so dünn. Ich habe da so ein Satellitenbild gesehen und musste mich echt beömmeln, weil ich dachte so, weißt du, da kann monatelang, kann auf der ganzen Welt protestiert werden und wir wollen den Planeten retten und so, interessiert keine Sau. Aber dann geht es um unseren Arsch, also direkt um unseren Arsch. Und auf einmal ist das alles eigentlich kein Problem mehr.
Ich wette, also es gibt ja so Internetregeln zum Thema Pornografie, ne? So Rule 30, wie heißt das die Nummer?
Irgendwann ist alles ein Fickfilm, meinst du?
Ja, es gibt diese Regeln, nach so und so viel, egal welche Diskussion, nach so und so viel Beiträgen landet, kommt ein Hitler-Vergleich, genau. Oder Nazi-Vergleich. Oder if you can think of it, there's porn of it. Ich glaube, das ist Rule 34 oder so. Und ich glaube.
Es gibt bestimmt schon Corona-Porno, oder?
Ja, gibt's. Habe ich schon einen Screenshot von gesehen.
Ja. Gibt's wirklich Leute, die sagen, wow, also heute habe ich mal richtig Bock, mir einzuschleudern, dabei an ein tödliches Virus zu denken?
Ja, zwei, yeah. Das,
ja,
hallo?
Zwei.
Natürlich, also zwei Patienten kurz vorm Ende eingesperrt in der Quarantäne. In der Hausquarantäne,
ja.
Ne?
Ja,
du kannst
genau.
Nichts anderes mehr machen. Also sagen wir mal so,
wir können
stell dir vor,
tun.
Du bist
wir
zwei Wochen zu Hause bumsen. Eingesperrt und plötzlich ist deine Internetverbindung gekappt. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Bibel lesen oder rammeln.
Habe ich dir doch irgendwann mal erzählt, dass ich mal in so einem Mittelalterdorf war, wo wir einen ziemlich lustigen Guide hatten. Der uns dann dieses winzige Zimmer zeigte, in dem alle zusammen wohnten und so. Und dann auch sagte, die Familien hatten im Durchschnitt 8 Kinder. Sie fragen sich jetzt, warum 8 Kinder? Weil nicht lesen können, kein Fernsehen, kein Theater in der nächsten Nähe, abends entweder Bibelstunde oder Vögel. So war's.
Ja, meine Eltern hatten früher auch keinen Fernseher.
Ja, und deswegen hast du 5 Geschwister.
4.
4? Ich dachte immer, du hast 5.
Nein, wir sind 5.
Ach so, die zählen dich mit, okay.
Ja, du bist ein Arsch. Du bist so ein Pisser. Ja, genau, ich wurde adoptiert.
Ja, das ist hart, dass du es jetzt so rauskriegst, aber
ja, ich
dein Bruder hat
Bruder,
mir das letzte. Alter, du siehst aus, als hätten sie, dein Bruder sieht einfach aus wie eine besser aussehende Version von dir. Das Thema ist schon mal geklärt. Mein Vater sieht ja auch einfach aus wie ich in 60 Jahren. Also, nee, 60 Jahre wäre schlecht, dann wäre mein Vater sie. Nee, also eher so. Nein, aber mein Vater sieht mir so ähnlich, dass ein DNA-Test nicht notwendig sein müsste. Und das ist wirklich so, dass die Ähnlichkeit zwischen mir und meinem Vater, es gibt ein Babyfoto, wo meine Oma, mein Vater und meine Mutter mich im Arm hält, zufällig in der gleichen Pose. Und wir einfach aussehen, als wären wir der gleiche Mensch. Also ich weiß, Babys sehen sich immer recht ähnlich, aber in dem Fall wirklich komplett. Also
das ist bei meinem ältesten Bruder und meinem Vater so. Die, also wenn du Bilder von meinem Vater aus den, weiß ich nicht, aus den 70ern oder so siehst, dann denkst du so, ja, sieht aus wie ein altes Bild von meinem ältesten Bruder. Und warum?
Krass, ne?
Ja, das, also wirklich krass. Also so was, was so Genetik, schon krass. Das.
Ja, weil das so. Aber es ist immer
so.
Zum Beispiel mein Bruder sieht mir überhaupt nicht ähnlich, weil es mein Halbbruder ist, ne? Und da ist einfach, ist die Genetik komplett durcheinander geraten. Wenn wir allerdings reden und uns aufregen und nebeneinander stehen, kannst du nicht entscheiden, wer der Mensch ist. So, also die, sogar die Art, also wir sehen uns null ähnlich, aber die Art der Betonung oder wie wir Dinge sagen, ist sehr ähnlich.
Ja, weil das ist, glaube ich, was soziokulturell geprägt wird. Also was, du so nicht.
Du meinst, ja, habe ich mich gerade auch gefragt, aber was heißt soziokulturell, weil wir in den gleichen Umständen aufgewachsen sind, oder was?
Ja, von den gleichen Leuten erzogen wurdet oder so.
Nee,
also.
Das begründet doch nicht, warum wir uns auf die gleiche Art und Weise aufregen. Also,
ah, doch, ich glaube schon, oder? Also, ne, wie zum Beispiel, also ich rege mich ähnlich auf wie meine Mutter. Ich rege mich leise auf und dann plane ich Rache.
Hast du schon mal erzählt, was wirklich ein creepy Zug von dir ist, finde ich.
Ja, aber wirklich mal so nett, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Du bist ein Wichser. Aber ab dem bestimmten Punkt, dass du dann so richtig böse bist. Reini, News. Harvey Weinstein ist zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.
Ja, das.
Was in den USA wirklich kein angenehmes Urteil ist, gehe ich mal von aus.
Aber das Ende wird er auch nicht mehr erleben, oder? Wie alt ist der Sack?
60.
Ja, schon noch, dann, das heißt,
es gibt diesen herrlichen.
Wieder im Knast verbringen,
von
oder?
Leben und Tod des Boris Romaninow von Woody Allen gibt es eine herrliche Szene, wo er zu 5000 Jahren Gefängnis verurteilt wird, aber bei guter Führung kommt er nach der Hälfte raus.
Ja, super.
Da muss ich als Kind schon sehr lachen. 23 Jahre im amerikanischen Gefängnis, besonders weil die ja auch nicht so coole, das ist ja nicht wie in Deutschland mit guter Führung in 2 Jahren wieder raus, sondern der wird da wirklich längere Zeit bleiben.
Weinstein ist von 52.
Ja, dann, oh okay, dann ist er doch schon, das ist ja immerhin 67, 68.
Ja, also der wird nicht mehr viel vom Tageslicht sehen.
Nee, aber also Mitleid muss man da jetzt
nee. Glaube ich, ja. Also bei weit, also nicht mal ansatzweise, also die 23 Jahre hat er.
Hat er sich redlich verdient, da hat er sich viel Mühe gegeben. Ich musste sehr lachen über diesen, also wenn da wirklich ein Gericht drauf reingefallen wäre, dass er irgendwie samstags im Comedy-Club sitzt und sich einen reinbläst und abends dann oder am nächsten Tag vor Gericht mit Rollator erscheint und wie ein gebrochener Mann mit Sonnenbrille zerstört in dieses Gericht reinwackelt. Also so doof kann ja auch kein Geschworener sein, der dann sagt, oh Mann, der arme Harvey.
Ja,
das ist doch das absurd.
Aber auch eine komische Figur, der Typ, oder?
So, in welchem Sinne?
Also,
ultimativer Machtmensch und Missbraucher. Ne?
Also. Ich hab ja auch keine Ahnung von Filmen und so, ne? Also von Menschen, die ja mitgespielt haben.
Du kannst davon ausgehen, dass der sehr viele Filme, die du sehr gerne magst, produziert hat.
Dann gucke ich doch mal. Was sagt denn die Filmografie?
Ich kann dir einfach ein paar nennen.
Da steht von Anfang bis Ende
nichts. Matrix.
Da steht keine Familie immer scharf, da steht nichts von Leonie, da steht nichts.
Nee, weil die hat er nicht gedreht, die hat er selber gemacht, die Familie immer scharf. Da hat er nämlich schön der Oma ihre Knospen.
Ach guck mal, da sind auch die ganz großen beiden, die ich mochte. Shakespeare in Love.
Ja,
ein Papst zum Küssen.
Ja, Rainer, er hat auch Scheiße gemacht, aber er hat unter anderem beispielsweise Matrix gemacht.
Als Produzent,
die Weinstein,
ne?
Company. Ja, er ist ja Filmproduzent.
Ja, ja, ja. Okay. Pulp Fiction, ja.
Ja, Pulp
Rambo.
Fiction. Alle Quentin Tarantino-Filme, Rambo wusste ich jetzt persönlich nicht, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Die Weinstein Company hat, John Rambo, okay. Die Weinstein Company hat auf jeden Fall einfach sehr, sehr, sehr viele sehr bekannte Filme produziert. Es sind ja zwei Brüder, ne? Also Harvey und, weiß ich nicht mehr, wie der Bruder heißt. Jedenfalls ist fast gleich alt und beide waren immer, also das wusste man zumindest von Aussagen von vielen Schauspielern, so, die dann irgendwie sagten, okay, mit denen, also immer als Arschlöcher bekannt, wenn man ehrlich ist. Oder? Also,
Harvey Weinstein war immer als erfolgreichen Menschen nicht Arschlöcher?
Habe ich mich auch schon mal gefragt, klar.
Also, so.
Weiß man nicht, ne?
Wobei man kann wahrscheinlich auch erfolgreich und ein netter Mensch sein. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit.
Den Satz habe ich ja schon mal gesagt, ne? Das hat mir mal ein sehr kluger Kollege von mir gesagt, den ich sehr mag, der meinte, Reichtum und Erfolg und so verändert nicht, wer du bist, sondern er verstärkt das, was vorher in dir ist. Und okay. Die Leute, die scheiße waren oder scheiße werden durch Geld, die waren vorher schon scheiße. Ja. Und wenn ich jetzt auf meine persönliche, also mein Berufsumfeld gucke, wo nun mal viele wohlhabende Menschen dabei sind, ja, es ist so. Also die, ich sage jetzt sicherlich nicht, welche Kollegen ich meine, aber es gibt ein paar sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kollegen, von denen jeder weiß, dass sie Arschlöcher sind. Jeder. Und die waren schon Arschlöcher, als sie noch für 50 Leuten aufgetreten sind.
Ah.
Ne? Und dann gibt es andere, die kann ich ja jetzt nennen. Luke zum Beispiel ist wirklich angenehm. Atze Schröder ist sehr angenehm. Die wahnsinnig bekannt und wahnsinnig berühmt sind und einfach nett sind.
Ja, ich war ja bei deiner letzten Aufzeichnung von Hier alle gegen einen und habe da unter anderem auch kurz Elton getroffen und der wirkte auch super nett.
Ja, Elton ist wirklich, wirklich nett. Also es ist einfach, ich kann über Elton nichts Abwertendes sagen, außer dass er vor Aufzeichnungen einfach mal sich 4 Mettbrötchen reinbläst und das ist echt eine harte Nummer.
Ja.
Das muss ich erstmal trauen bei einer Live-Show mit Fernsehpublikum, die du dann auch noch ansprichst aus der Nähe und du riechst wie das Aushängeregal von deinem Metzger. Abseits dessen ist das wirklich ein ganz, ganz höflicher, humorvoller, lockerer und was ich am Elton am meisten schätze und was ich sowieso immer glaube, was Leute irgendwie, was gut von schlecht unterscheidet, der behandelt alle mit dem gleichen Respekt. Ob es jetzt ich bin, der mit ihm Kollege ist, oder ob es jetzt der Typ vom Parkplatz ist, der ihm die Tür aufmacht, oder ob es der Security
ist, der
vorne an der Rezeption sitzt.
Oder irgendjemand, der sich nur Backstage bei den Mettbrötchen durchgefressen hat, so wie ich.
Ja. Sogar zu dir, obwohl ich ihn vorgewarnt habe. Ich habe gesagt, das ist so ein kaputter Typ, der immer mir so, der, so eine Art Stalker, den ich habe.
Ja. Der ruft mich einmal die Woche an, der Pisser.
Ich genau, weiß auch nicht, der ruft mich einmal die Woche an. Ich muss mich eine Stunde, der zwingt mich dazu, eine Stunde lang mich mit ihm zu unterhalten. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist was, was den auszeichnet. Und wenn man denkt, wie bekannt er ist und dass er sicherlich auch nicht arm ist, finde ich das schon eine sehr gute Eigenschaft. Und dann triffst du andere Leute und denkst so, woher kommt das? Obwohl man auch dazu sagen muss, dass das jetzt nicht meistens, eigentlich sind es nicht die ganz Großen wie Luke Mockridge oder so, die so sind. Die Allerschlimmsten, wenn du jetzt mal Fahrer fragst, wenn ich irgendwo hingefahren werde von der Fernsehproduktion, wird man ja manchmal abgeholt. Ich unterhalte mich immer viel mit den Fahrern, weil das auch spannend ist, weil die natürlich total viel Background. Ich habe Fahrer gehabt, die haben den Dalai Lama gefahren, Mike Tyson, was weiß ich. Die haben immer eine interessante Geschichte zu erzählen. Ne? Und das, was 99% von denen, die ich kennengelernt habe, sagen, ist, die größten Bastarde, die größten Fotzen, die hier auflaufen, sind so Leute, die Dritte beim Bachelor geworden ist. Aha, oder bei Paradise Island oder weiß nicht, Köln, Berlin, Tag und Nacht und diese Dreckscheiße. Weiß, die,
und der Papst.
Die nur von ihnen. Und der Papst, Reinhard, ja. Nein, aber es ist wirklich so. Ne? Also, und dann sagen die, das sind Leute, die kenne ich selber als Fahrer überhaupt nicht, noch nie gesehen. Und die spucken mir ins Auto oder die zünden sich eine Zigarette an, obwohl halt ganz klar ist, hier ist nicht Rauchen und so. Und das kann ich mir meinen Erfahrungen nach auch komplett vorstellen. Mhm. Also so Leute sind wirklich fürchterlich.
Das so, ich glaube, das ist was, auch Promi sein, in irgendeiner Form, wenn es nur B- oder C-Promi ist. Ich glaube, es ist gesünder, wenn man in sowas reinwächst. Ich glaube ja auch, dass so frisch gebackene Instagram-Stars ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Da haben wir übrigens auch viel Feedback zu bekommen in der letzten Folge, ne? Zum Thema hier Weltbild, bla, ne, so Instagram und ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir da nochmal genau besprochen? Kriegst du das noch auf die Reihe?
Wir haben relativ lange darüber gesprochen, dass Instagram ja eine absolute Scheinwelt ist, die selbst Menschen wie uns, die ja schon das Glück haben, im weitesten Sinne außergewöhnliche Jobs zu haben, trotzdem den Druck, dieses Erlebnisdruck setzt, dass man immer glaubt, ja, die sind jetzt auf Bali und ich muss morgen mit einem Quad durch die Innenstadt von Köln fahren, danach mit einem Jetski den Rhein runter und so.
Uns hat übrigens jemand geschrieben, dass, ich weiß gar nicht mehr, das kriege ich gar nicht mehr so richtig auf die Kette, dass wir darüber ja gar nicht reden bräuchten, weil wir ja selber so ein Leben haben und dass wir ja selber so Instagram-Stars sind, die sich darstellen, bla 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 bla. Hast du nicht gelesen, habe ich sofort gelöscht. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ich bin da relativ groß.
Ja, also ich habe auch, das habe ich auch wirklich über Alliteration am Arsch am meisten so. Früher habe ich mich immer damit auseinandergesetzt, wenn so Shit kam und irgendwann habe ich gedacht so, nee, weißt du, nee, einfach nee. Mhm. Warum? Also
das ist ja so, ich finde es toll, dass wir, also wir kriegen ja zu 99,9% positives Feedback.
Ich sag mal 92%.
92%, du bist auch schlecht in Mathe. wir bekommen 99,9% super gutes Feedback, wobei vielleicht kriegst du einfach nur weniger gutes Feedback, weil du ein Arsch bist. Aber,
ja, ich glaube schon, ja.
Ja, nein, wir kriegen 99,9% gutes Feedback, sehr, sehr viel Liebe, was ich…
Bezogen auf dich, ja.
Was ich groß… Nee, ernsthaft jetzt. Wir bekommen beide sehr, sehr viel gutes Feedback und es freut mich auch sehr und dieser Podcast bedeutet auch einer Menge Leuten was, unterhält viele Leute und so. Und da muss ich mir den Rest einfach nicht geben. Es gibt immer überall Leute, die irgendwie was zu meckern haben und wo ich mir früher immer noch so gedacht habe, so, ey Alter, du hast keine Ahnung von meinem Leben, du kriegst nicht mal die Hälfte davon mit, du bekommst das mit, was ich dir erzähle und mehr nicht. Ich erzähle viel im Podcast, aber auch bei weitem nicht alles.
Ja, und also jedem ist ja frei, eine Meinung darüber zu haben, worüber wir sprechen, das ist ja legitim.
Ja, klar, klar.
Und ich kann auch mit Kritik leben, das ist auch okay, völlig in Ordnung. Aber du hast so Leute, die dann aus so einer persönlichen Ebene kommen, weißt du, so eine richtig persönliche Ebene. Oder auch Leute, die halt wirklich beleidigend werden, so richtig persönlich beleidigend, wo ich so denke, so, du kennst mich doch gar nicht. Also
ja, ach, man muss... Man
und
muss,
ich habe dir ja auch gar nichts getan, dann konsumier die Scheiße einfach nicht und fertig, dann ist dein Problem doch gelöst, was ist das Ding so, weißt
ja,
du?
Man,
es gibt halt 1 Million Medien auf der Welt, die ich auch zum Kotzen finde, aber über die ich jetzt nicht die ganze Zeit... Ich würde niemals auf die Idee kommen, klar, sage ich mal, hier im Podcast zum Beispiel, ich finde das scheiße oder das scheiße oder ich würde mir lieber irgendwie Puls an und öffnen, zu den Ehrlich Brothers zu gehen, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, den Ehrlich Brothers irgendwie zu schreiben, ich finde euch so scheiße, weil denen kann sowas von egal sein. Die sind mega erfolgreich. Die machen ihren Job im weitesten Sinne so gut, wie es nur geht. Und ob ich das jetzt mag oder nicht, wen juckt's?
Also ja, ist einfach nur meine persönliche Meinung. Das ist ja bei allen Sachen so. Ne? Entweder du interessierst dich dafür oder nicht, aber wenn nicht, dann geh halt, ne? Und Punkt. Es ist zum Thema, da hat Richard Dawkins hat mal was sehr Schönes über Wissenschaft gesagt. Das ist der Typ, der hier diese Science at Work Speeches gesagt hat. Der hat mal gesagt, Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Damit habe ich übrigens meine erste Physikvorlesung eröffnet.
Ja, schön. Ja, schön. Ja. Ja gut, ja, also, ja, was soll man dazu sagen? Ja, besonders wenn man sich der großen Öffentlichkeit aussetzt. Dieser Podcast ist das eine, aber zum Beispiel jetzt hier bei Alle gegen einen so, auch wenn die Quoten nicht wahnsinnig geil waren, aber 1 Million Leute haben es trotzdem jeden Abend gesehen. 1 Million Leute sind halt ein paar Fußballstadien voll, eine Menge Fußballstadien voll. Und du kriegst halt über Twitter, also wirklich, was Leute da an ProSieben richten, ne? Man sollte mich öffentlich erschießen und so und denkst so, Alter, ey, komm mal klar, also find's halt nicht geil und ist ja auch alles okay, aber ich würde nie auf die Idee kommen, irgendjemandem sowas persönlich zu schreiben, außer Bernd Höcke, aber sonst wirklich niemandem, ne? Und wie kann man so einen absurden Hass auf andere empfinden? Ich verstehe das auch immer gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Reini, aber wir werden ja nicht gehasst. Wir werden geliebt.
Ja, wir werden geliebt und wir bekommen großartige Sachen zugeschickt.
Weißt du, wer gerade nicht so geliebt wird?
Wer denn?
Xavier Naidoo.
Ach, stimmt, über den wollen wir auch noch reden. Ach, der Gute.
Der ist gerade aus der DSDS-Jury rausgeflogen.
Echt?
Den haben sie bestraft damit, dass er nicht mehr zwischen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen sitzen muss. Ich würde das als Belohnung empfinden.
Was zur Hölle macht Xavier Naidoo bei Deutschland sucht den Superstar? Der ist doch nicht mal mehr deutscher Staatsbürger. Der ist doch hier Deutsches Reich, oder? Der war doch Reichsbürger, oder?
Der Reichsbürger. Wie wäre denn Reichsdeutschland sucht den Superstar? Ja,
das hat direkt so eine Führerkonnotation. Das ist nicht so gut.
Ganz bisschen. Ja, aber da ist ja Herr selber schuld dran. Wir sind ja nicht die schuld daran sind, dass er mit rechten Gedankengut assoziiert wird, sondern er
assoziiert wird, ist gut. Hast du dir mal das...
ja, ich habe das Lied mehr angehört.
Hast du das Lied,
aber singen kann er schon schön.
Ja, schön. Das ist, ne?
Und nun das Horst Wessel-Lied. Und jetzt das Horst Wessel-Lied.
Weißt du, nimmst du so eine Hitler-Rede, haust da einmal Autotune drüber, da kann Loredana zur Not bei helfen, ne? Und zack, hast du Nummer 1-Hit oder was?
Ja,
wenn ja, also der Typ geht einfach gar nicht. Also er geht wirklich gar nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, also jetzt nicht, weil ich den in Schutz nehmen will, weil ich hasse Nazis und ich glaube auch, also ich glaube nicht mal, dass das ein Rassist oder dass das ein Nazi ist. Ich glaube, er ist einfach nur unfassbar gestört. Weißt du, verstehst du, wie Kanye West gestört ist? Kanye West hat sich mit Trump verbrüdert und sich eine Magermütze aufgesetzt. Und trotzdem würde halt keiner sagen, der ist ein ursprünglicher Republikaner, sondern man würde einfach nur sagen, Kanye West ist halt einfach ein Vollidiot, also ein richtiger Idiot.
Also vielleicht kommt bei Xavier Naidoo noch irgendwie sowas, so ein Krankheitsbild dazu, Verfolgungswahn, Paranoia oder sonst irgendwas. Also so richtig.
Ich mache es auch nicht besser. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, ihn in Schutz zu nehmen. Das Lied ist unter aller Sau und
die Ansicht,
der Typ hat es einfach nicht mehr
für den Arsch.
Ja, aber der hat halt vor vielen Jahren halt schon, guck mal, der hat früher immer seine Preise, der hat ja früher wirklich viele Preise gewonnen, der war auch. Ich meine, er verkauft immer noch die scheiß Lanxess Arena aus. Also der ist nicht erfolglos mittlerweile, das muss man nicht so tun. Der war jetzt auf Tour und die Hütten waren voll, auch durch DSDS natürlich wieder. Aber, weil das sehen einfach verdammt viele Leute. Aber im Umkehrschluss, der war schon vor 15, 20 Jahren, wenn er ein Echo oder so gewonnen hat, kam der auf die Bühne, ist jetzt kein Scherz, hat sein Sakko ausgezogen, hat es über diesen Preis geworfen und es dann weggetragen, weil er mit seinen Händen wollte er keinen Preis oder so berühren. Also irgend so eine ganz krude Erklärung.
Er ist ein bisschen wie Reich-Ranitzky. Ich nehme diesen Preis nicht an.
Nee, Reich-Ranitzky war einfach ein geiler Typ.
Das ja, der war immer geil, das stimmt.
Einfach rausgehen bei einer Veranstaltung, die im Fernsehen übertragen wird, mit 90 Jahren einfach mal die Hose auszumachen, die alten Glocken rauszuhängen, auch wenn die schon auf den Boden schlappen und sagen so, ey, ich habe mir hier Scheiße angucken müssen. Hier hat gerade irgendwie, weiß ich nicht, der 37.000 Soap-Darsteller für Fuck You Goethe 12 gerade einen Preis bekommen und ich habe nicht mein ganzes Leben lang und das Nazireich überlebt und habe hier nicht 70 Jahre lang vor Büchern gehangen und ein unglaubliches Wissen angehäuft, damit ich bei so einer Dödelveranstaltung Lebenspreis bekomme. Und fickt euch mal. Fand ich schon sehr lustig.
Ich fand den immer sehr geil, weil der halt so ohne Rücksicht auf Verluste immer seine Meinung gesagt hat. Ich meine, wir haben ja auch im Intro drin, ne? So, warum bin ich verurteilt, so einen Schund zu lesen und so. Ich fand den witzig.
Ich glaube, er war natürlich ein Narzisst und arrogant und ja, wahrscheinlich auch ätzend. Aber solche Typen machen es ja, also ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel Karl Lagerfeld fand ich auch immer unterhaltsam. Ich glaube, Karl Lagerfeld war ein totales Arschloch, der war fürchterlich, der war zu den Leuten total ätzend. Ich glaube, der war auch im weitesten Sinne sowas wie, hatte auf jeden Fall eine Art Störung. Also ich glaube nicht, dass der zu Menschen, hat er auch mal ganz offen gesagt, er hat keine Freunde, er hat keine Bindungen. Manche sagen jetzt wieder Autismus, weiß ich nicht, steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich glaube, der hatte schon eine Art soziale Störung. Auf seinem Gebiet, fernab von allem, habe ich keine Ahnung von, interessiert mich auch null. Mode finde ich sowas von affig. Ich habe gestern im Laden gesessen, da lief im Hintergrund auf Leinwand lief so eine Modenshow, während ich mir Nudeln reingeblasen habe bei Kitty Chai in Köln. Gehe ich nie mehr essen. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Magersüchtigen anzugucken, wie sie irgendwie den Anzug auftragen, den ich mit 3 Jahren noch nicht reingepasst hätte. Jedenfalls, Karl Lagerfeld hat auch so geile Aussagen gefällt, wo du immer gedacht hast, Alter, die Eier musst du erstmal haben, weißt du, um so, also jetzt, es gibt ja diesen ganz bekannten wer Jogginghosen trägt, hat seine Kontrolle
über sein Leben verloren. Ne?
Ja, aber er hat halt auch viele geile Sachen gegen Prominente gesagt. Also Heidi Klum, so, die kennen wir hier in Paris nicht, habe ich noch nie was von gehört, da war die schon weltweit bekannt. Er hat einfach geile Klamotten rausgehauen, wo du gedacht hast, der hat einfach irgendwie Eier. Und das war bei Ranitzky ja auch so. Der hat halt das auch. Und diese ganzen Originale sterben uns ja auch weg. Auch in Hollywood, also jetzt Jack Nicholson macht nichts mehr, Sean Connery ist weg, die fehlen mir so.
Doch noch mal zurück zu unserem kleinen Antisemiten. wusstest du, dass Xavier Naidoo einen zweiten Namen hat?
Nein.
Möchtest du ihn erfahren?
Alphons.
Nein, Xavier, also Xavier, ne, oder Xavier. Xavier. Kurt Naidoo.
Was?
Der heißt Kurt. Ernsthaft?
Wie geil ist das denn?
Xavier Kurt Naidoo.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Das Witzige ist, ich habe einen guten Freund, dessen ganzen Namen ich jetzt hier im Podcast nicht sagen kann. Aber der hat auch einen extrem fremdklingenden Namen. Der ist Balinese, einer meiner ältesten Freunde. Und der hat auch Kurt als Mittelnamen.
Ja.
Was ist total skurril halt. Also ich gebe es jetzt nur als Beispiel. Der heißt Matapakatam Kurt Pimpowski. Also er hat halt einen Nachnamen aus dem Ruhrpott und einen Vornamen aus Bali.
Ich glaube, ich weiß,
was du meinst. Du weißt, wen ich meine. Und das ist halt einfach total lustig so, weißt du, weil den nimmt nie einer ernst, wenn er sich vorstellt, weil die Leute immer denken, das hat er sich gerade ausgedacht, weil die Verbindung aus Vor- und Nachname so gar nicht passt.
Geil.
Aber er hat halt den Vornamen der Mutter und den Nachnamen des Vaters und der kam aus dem Ruhrpott.
Ach.
Xavier Kurt Naidoo, ernsthaft?
Ja. Wusstest
wo
du
kommt der denn ganz, also jetzt kommt wieder so eine deutsche Frage, wo kommt der denn ursprünglich her, aber seine... Irgendein Elternteil wird ja fremdländische Wurzeln haben. Was steht denn da?
Ich habe keine Ahnung. Nee, steht
Südafrika,
da
halb indisch, also halb deutscher Herkunft.
Also
okay.
so eine Frage, wo kommt der denn eigentlich her? Ne? Ey, das, oh,
das... Nee, ja, nicht eigentlich, nein. Aber man kann doch, also ich finde, man kann die Frage auch stellen, ohne dass sie einen rechten Unterton hat.
Ja, ich
meine
ich,
Familie, also meine Familie hieß ursprünglich Bielicki und kam aus Polen. Punkt. Also, Xavier Naidoo hat nun mal dunkle Haut, was dazu führt, dass man davon ausgehen kann, dass irgendeiner seiner Vorfahren zumindest aus irgendeinem anderen Land kam als Deutscher.
Ja, ich weiß, dass du das nicht so meinst. Ich glaube, die Formulierung einfach nur, wo kommt der Ursprung her, ist halt, also zumindest in meinem Kopf, so sehr von Nazis besetzt, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich würde glaube ich irgendwie fragen, weiß ich nicht, schwer zu formulieren, wo kommt die Familie her oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder wo haben die Vorfahren gelebt? Das klingt alles scheiße. Das ist alles kack. Ach, lassen wir das. Ich krieg das auch nicht ordentlich.
Du kriegst das Ding hier nicht mehr gewuppt rein.
Nee, das,
ey, wir müssen noch Spielfilm und Dingsempfehlung machen.
Xavier Naidoo ist ja einer der Söhne Mannheims. Kommt ja aus Mannheim, ne? Der Gute. Und ich arbeite ja mittlerweile in Mannheim. Mein Name hat übrigens noch so ein Arschloch-Move gebracht, was jetzt hier Corona angeht. Veranstaltungen ab 1000 Leuten sind ja verboten, ne? Mhm. Die hier, ich glaube, es ist sogar die Uni-Sinfoniker oder so, haben einfach ihr Konzert auf 999 Leute beschränkt.
Ja, ja gut, Alter. Aber ja.
Ja, ich verstehe schon. Was ich noch kurz zu Xavier Nandu sagen sollte, es gibt einen wunderschönen Abschnitt in der Wikipedia noch zum Thema religiöse Einflüsse. Naidu gibt an, am Silvesterabend 1992 ein persönliches Bekehrungserlebnis erfahren zu haben. Er ist überzeugt, in der Endzeit zu leben und glaubt an einen Bibelcode, der zukünftige Ereignisse vorhersagen könne. Seine Heimatstadt Mannheim identifiziert er mit dem neuen Jerusalem. Ja, und so weiter und so weiter. Also da sieht man mal, das...
Ja, okay, ist durch.
Ja, also, ist durch.
Auf jeden Fall
durch.
Nicht mehr Alarm, Klaus. Also, komm. Ich will den auch gar nicht in Schutz nehmen. Ich glaube halt, dass der krank ist. Nicht, dass der jetzt... Ich glaube zum Beispiel, dass Björn Höcke nicht krank ist. Verstehst du? Da würde ich den Unterschied machen.
Meinst
also,
du?
Also vielleicht... Ja. Aber das ist halt auch schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass Björn Höcke zum Beispiel nicht krank ist. Der ist einfach...
Der ist einfach ein Arsch.
Ja, ist einfach ein Arsch. Ja. Und Xavier Naidoo ist
Bernd Höcke
der hat halt Verfolgungswahn, ist irre Bernd. So. Der ist halt irre.
Ja.
Björn, Bernd, ist mir egal, wie der heißt. Klausi, ja. Klausi Höcke.
Wahrscheinlich ach, Bernd Kurt Höcke oder so.
Bernd Kurt Höcke. Glaubst du das? Ich habe Erika Steinbach war bei Kurt Krömer. Und ja, war so eine Folge, die nur so geht so war, gefühlt. Irgendwie nicht richtig cool, weil Kurt Krömer ihn aus meiner Sicht nicht genug entgegengesetzt hat. Und weißt du, was ich damit meine? Also verstehst du?
Ja, den zu viel hat reden lassen und so.
Ja.
Und ja, das Problem habe ich ja halt auch immer damit, wenn die Nazis zu so viel in Talkshows eingeladen werden. Also, ja, seine demokratische Partei, die wurde auch demokratisch gewählt. Ja, von einem Bruchteil von Vollidioten, ne?
Ich weiß nicht, nee, er hat sie nicht nur nicht reden lassen, er hat sie so persönlich und so. Also, ich finde Kurt Krömer eigentlich sehr unterhaltsam und gut. Aber man hatte das Gefühl, es ging irgendwie entweder zu nah, er hätte sie viel mehr zerlegen können in ihrer kleinen, spießerlichen, bürgerlichen, verdreckten, widerlichen, abartigen Art. Aber fand ich schwierig. Also zumindest im weitesten Sinne schwierig. Und was wollte ich jetzt sagen? Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Kurt Krömer, Erika Steinbach sind nur 30 Minuten bei Chess Krömer, also was übersetzt wohl bei Krömer heißt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ist eine insgesamt unangenehme Folge. Einfach, man sitzt da und findet es unangenehm. Weil diese Frau auch so eiskalt ist. Also sie ist einfach so widerlich eiskalt. Das sind ja all diese Figuren. Ne? Also Alice Weidel, Beatrix von Storch, Erika Steinbach, das sind ja Frauen, da ist ja, also ich will jetzt nicht mit so einem seltsamen Rollenklischee kommen. Auch Frauen können hart und grausam und widerlich sein. Und die KZ-Aufseherin Auschwitz galten gemeinhin als die so ziemlich mit noch schlimmer als die Männer, wurde sie oft berichtet. Aber es ekelt mich so an. Irgendwie, wenn ich die sehe, wenn ich die Dings sehe. Ich finde die so abstoßend als Mensch. Ja, jetzt habe ich das auch nochmal gesagt.
Ja, schön, dass du durchgehend die Stimmung runterziehst. Wir müssen noch Musik empfehlen. Und Spiele und Filme, wenn wir das denn alles wollen und können.
Wir wollen das alles, Reini.
Ich bin bei Filmen bin ich gerade ein bisschen knapp, glaube ich. Aber gucken wir mal.
Dann fangen wir mit Spielen an, Reini.
Fangen wir mit Spielen an. Hier Horizon soll für den PC rauskommen, ne?
Ja.
Da muss ich, glaube ich, nochmal eine neue Grafikkarte kaufen. Vielleicht auch nicht.
Warum solltest du, also...
Nein,
du musst auf keinen Fall nochmal eine neue Grafikkarte kaufen, du Perversling.
Ich habe Doom angefangen zu spielen, weil du mir das empfohlen hast.
Boah, sag jetzt nichts Abwertendes.
Nee, ich find's gut.
Ist geil, oder?
Es ist erstaunlich schwer.
Ja, weil du doof bist.
Nein. Aber
weil du es nicht drauf hast, Reini. Ich gehe da durch, ich gehe da einfach wie eine verfickte Kettensäge durch die Butter. Ja,
ist halt nicht Nitok, ne?
Ich fick die einfach weg. Ja, fick dich, Reinhard. Nein, also ich habe noch nie, also die, nächste Woche kommt ja der neue Teil raus, Doom Eternal. Und wenn die es schaffen, den Spielfluss von Doom da hinzukriegen, ohne dieses Ätzende, was sie wirklich da, das ist der einzige Fehler an diesem ganzen Spiel, diese Arena-Struktur. Du kommst in den Raum, es gibt diese Durchsage, bla bla blub, irgendwie die Dämonen sind frei und dann fräst du dich halt 5 Minuten lang durch Dämonen, die in diesem Raum spawnen und dann kommt der nächste Raum.
Ja.
Du hast noch nicht lange genug gespielt, um das zu merken, aber das ist halt nach einer gewissen Zeit definitiv immer so.
Ja.
Und das hat mich sehr gestört. Ne? Das fand ich sehr, kann ich dir schwer beschreiben, also es ist einfach, das macht das Spiel zu gleichförmig. Ne? Und, aber abseits dieser Spielfluss, diese Geschwindigkeit plus die Performance, das Spiel läuft ja selbst auf einer relativ rumpligen Kiste noch mit 60, 70 Frames, bei dir wird das wahrscheinlich 200 haben, wenn du einen ordentlichen Monitor hast. Das sieht so Bombe aus, ne? Das sieht so geil aus und es hat halt irgendwann so eine Art Rausch, im weitesten Sinne Gewaltrausch.
Ich fand's auch echt gut. Also hat.
Und es macht halt keine Gefangenen. Es gibt ja fast keine Story, weißt du? Du läufst einfach nur durch.
Ja, genau. Du wachst halt auf.
So ein doofes
Hologramm. Töten.
Ja, du wachst auf einem Tisch auf. Über dir beugt sich ein Typ und du drückst ihm einfach das Kopf kaputt. Stehst auf und bringst einfach alle um. Endet das Spiel.
Ich sag mal so, Wolfenstein hat mehr Story.
Ja.
Und das heißt schon was, ne?
Na geht, Wolfenstein hat sogar ziemlich viel Story für einen Shooter, finde ich.
Ja, aber die ist auch mehr als dünn, ne?
Die ist dünn, aber Doom hat halt, also die Story von Doom kannst du auf eine Serviette schreiben und zwar in Schriftgröße 40 und hast sie zusammengefasst, also das ist wirklich nichts. Aber ist auch egal. Ich gebe heute gleich 2 Spielempfehlungen, ein bekanntes Spiel und ein relativ unbekanntes Spiel. Gehört?
Ich höre.
Ja, also, das bekannte Spiel wäre Into the Breach. Ein wirklich geniales, wahnsinnig unaufwendiges, mittlerweile immer noch nicht auf iPad erschienenes, aber auf PC verfügbares und auf Switch verfügbares Taktikspiel, was wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Du hast nur 10, also es ist eigentlich wie Schach im weitesten Sinne, aber ein sehr abgespecktes Mech-Warrior-Schach. Sehr cool gemacht. Man muss sehr lange nachdenken, es ist nicht actionreich, aber es ist sehr belohnend. Einfach ein tolles Spiel. Punkt.
Okay,
einfach gut. Ein richtig tolles Spiel. Into the Breach ist sehr empfehlenswert, schicke ich dir gleich mal rüber, da habe ich nämlich eine Version da. Und dann würde ich noch empfehlen, ich hatte ja gerade, Return to Obra Dinn. Das ist schon was ganz Spezielles. Da läufst du.
Return to Obra Dinn?
Ja, klingt jetzt komisch. Ein Piratenschiff ist verunglückt und du läufst in einer sehr, sehr reduzierten Grafik als ein Beauftragter der Versicherung, die dieses Piratenschiff, also oder zumindest ein Schiff der Flotte ist kein Piratenschiff, ein Schiff der britischen Flotte ist verunglückt und du läufst als Beauftragter der Versicherung über dieses Piratenschiff oder dieses Schiff und musst den, so gesehen, den Tod der einzelnen Mitglieder nachvollziehen, indem du über so eine Art Stoppuhr die Zeit zurückspulst und Hinweise verknüpfst. Die Grafik ist irre, weil sie monochrom ist, nur schwarz und weiß. Und das Spiel ist sehr irre, aber sehr, 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 sehr gut, wenn man sich darauf einlässt. Return to Obra Dinn. Ja, klar, beides Indie-Spiele, ne? Ja.
Okay.
Und jetzt kommt wieder der Reini mit seinen krassen Empfehlungen, die wir alle schon im Schrank haben.
Was, bei Spielen?
Ja.
Ich habe keine Zeit gehabt, irgendwas zu spielen. Ich habe gerade keine Empfehlung.
Rainer, du Schwanz. Du kannst doch irgendwas aus der Vergangenheit nennen jetzt.
Da muss ich mir überlegen, was ich gespielt habe. Aber Uncharted habe ich letztes Mal schon empfohlen. Und da habe ich ja Teil 1 bis 4 durchgehabt. Und ich fand es sehr, sehr gut. The Last of Us natürlich. Aber das ist das würde ich mir nicht trauen zu empfehlen, weil das hat wirklich jeder auf der Liste. Da kommt ja auch jetzt bald der zweite Teil, da freue ich mich auch sehr drauf. Was habe ich noch in letzter Zeit gespielt? Ich habe nicht so viel gespielt, weil ich viel arbeiten war.
Das muss hart sein, diese harte, harte Arbeit.
Ja, ist sie. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Irgendein Spiel der letzten Jahre, was dir gut gefallen hat.
Was ich früher super gern gespielt habe auf dem Game Boy damals noch, war Mega Man. Teil 1 und Teil 2 auf dem Game Boy.
Ja, das ist jetzt nicht wirklich, das ist, was ist denn jetzt hier angegangen? Das ist jetzt auch irgendwie kein richtiges. Ne?
Doch, das ist eine Empfehlung, weil wenn man die Möglichkeit hat, das auf dem Emulator zu spielen oder so, sollte man das nochmal tun. Ich habe irgendwann mal, als ich meine Mutti ins Krankenhaus gebracht habe, hatte ich noch einen alten Gameboy mir schnell noch geschnappt und den mitgenommen, weil ich mir dachte, ich muss mal wahrscheinlich länger warten. Und da war tatsächlich noch ein Mega Man-Modul bei und ich habe mich gefreut wie sonst was, dass ich halt dieses Modul dabei hatte. Ne? Ja, genau, auf dem Gameboy. Habe das reingeschmissen. Ich habe eine der ersten vier Welten geschafft. Nix. Null. Nee,
ja,
nada.
Bei Mega. Ja, das, aber Mega Man fickt dich auch hart.
Ja, aber ich weiß noch, dass ich das früher als Kind habe ich das so weggezockt. Ich fand das super gut und habe das so durchgespielt. Und jetzt habe ich nicht mal eine der ersten Welten geschafft. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht,
keine Speichermöglichkeiten.
Habe ich als Kind durchgehend Koks gezogen oder wie habe ich das hinbekommen? krass, also das ging gar nicht. So alte
was
Spiele
einfach
kann man sich durchgehend nochmal reinziehen.
Total, es gibt Sachen, die mega geil gealtert sind. Die alten Mario-Titel, Mega Man funktioniert immer noch komplett. Bei Mega Man sind ja auch so viel Klamotten drin, das ist einfach ultra schwer aus heutiger Sicht. Plus, was man heute auch niemals sich trauen würde, es gibt immer 8 oder 9 Gegner, Endgegner. Und manche sind nur zu besiegen, wenn du die anderen schon besiegt hast, weil du dort eine Waffe bekommst, die es halt viel, viel einfacher machst. Aber diese Abfolge wird dir nie verraten. Die weißt du einfach nicht. Die musst du raten.
Das wusste ich auch noch. Bei Mega Man war das genauso. Da musstest du auch in der richtigen Reihenfolge. Du hast am Anfang die Wahl zwischen 4 Welten, aber eine davon war einfacher als die anderen und mit der musstest du anfangen, weil du sonst die anderen gar nicht, also es war gar nicht möglich, die anderen platt zu bekommen.
Aber wie krass, oder? Wenn man drüber nachdenkt.
Ja. Ja, das
also einfach stimmt. Das Spielkonzept ist doch krass. Also das würde sich doch heute einfach niemand trauen.
Das
du willst
stimmt.
doch kein Spiel rausbringen, wo du einfach irgendwann in einer totalen Sackgasse stehst, weil du hast diesen Feind noch nicht besiegt und dann kannst du einfach von neuem anfangen.
Überhaupt so, also Spiele, die den Spieler nicht in die Hand nehmen. Also zum Beispiel ein Spiel ohne Tutorial. Gibt's
ja, das ist ja heute, ja, das ist heute echt ätzend. Also du wirst ja zugeschissen mit diesen Tutorials. Ja, ne? Ja, also es gibt ja wirklich, also ich frage mich immer, wofür brauche ich bei einem Shooter ein Tutorial? Also wirklich. Also wo, also außer es ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Shooter, aber bei einem normalen Shooter, weißt du, wo du rumläufst und Leuten Kugeln in den Kopf jagst, wo zum Teufel brauchst du dafür ein Tutorial?
Weiß nicht.
Ja, ich weiß es auch
ja,
nicht, Reini.
Nicht.
Keine Ahnung. Es ist wirklich strange. So, Reini, also du hast eine semi-gute Empfehlung abgegeben, die haben wir jetzt gehört.
Ja.
War schon peinlich, also ich hatte mehr erwartet, aber gut, es ist immer das Gleiche mit dir, ne?
Ja. Dann Musik. Ich habe zwei Sachen, beide sind gut und eins davon werde ich auch ans Ende dieser Folge schneiden.
Ja.
Ich fange an mit einem Bildungsauftrag, den du vielleicht kennst. Weißt du, wo der Begriff Spam herkommt?
Ja, das ist ursprünglich Fleisch, ne?
Ja, aber warum das zu einem Begriff für...
Ist das nicht aus Monty Python?
Genau,
nee,
das,
nee,
doch,
ja,
doch, das ist von Monty Python, aus einem Sketch von Monty Python und deshalb empfehle ich diesmal...
Ja, ich weiß, Python. Ich kann es aber nicht aussprechen,
Python. Blöde. Ich empfehle The Spam Song.
The Spam Song von?
Oder einfach nur Spam Song heißt der, von Monty Python.
Ach so. Okay, ja. The Spam Song von Monty Python.
Geht 33 Sekunden.
Och, Reini, ey, bitte müll nicht meine
Nein, der ist gut. Also das ist sinnvoll, das ist Bildung, das ist Kulturgut. Du Banause.
Reini.
Du machst die ganze Zeit so einen Jammerscheiß da rein. Da kommt doch heute auch wieder irgendwas, oder?
Alter, du bist einfach ein Schwanz. The Spam Song. Reini, das sind nur... Okay.
Möchtest du noch was anderes?
Ja, den gibt's nicht bei Amazon, bei Dings.
Doch, den gibt's. Spam Song. Zwei Worte. Spam schreibt sich S-P-A-M.
Danke, Reinhard, gibt's nicht.
Doch, gibt's. Ich habe hier Spotify offen. Soll ich den Link schicken?
Ja, okay, gibt's. Ich dachte, The Spam Song. The Spam Song hast du gesagt.
Danach sagte ich nur Spam Song.
Ja, dann gebe ich dir jetzt mal, ich gebe dir mal was Feines.
Ja, mach.
Jetzt, Show It von My Own Summer von den Deftones. Das muss
Ja, Deftones kann man auch. Dann kannst du noch Back to School hinterhämmern.
Ja, das ist was für uns, ne?
Ja. Hier White School, Pony, großartiges Album.
Leaders. Ja. Ja. Habe ich früher unglaublich viel bekifft gehört.
Ich auch.
Das Interessante am Musiker war, dass er an dem Sänger, der Name fällt mir gar nicht ein, dass der immer dünn wurde, wenn er mit Kokain aufgehört hat, wenn er mit Koks angefangen wurde, wieder total fett. Also eigentlich müssten wir dünn sein, weil wir nehmen ja kein Kokain rein.
Großartiges Album von den Deftones übrigens, glaube ich, auch unterschätzt. B-Sides and Rarities.
B-Sides and Rarities.
Von 2005. Gibt's
die Deftones eigentlich noch? Ja, oder?
Boah, das ist eine gute Frage. Aber Deftones waren echt gut, ne?
Ja, ja.
Naja, wahrscheinlich gibt es nicht mehr, würde ich mal sagen.
Doch.
Echt, die gibt's noch?
Gibt's noch.
Warum?
Chino Moreno, genau.
Warum
oh, Moment, warum? Moment, sagen wir es mal vorsichtig, er kokst nicht mehr.
das heißt, er ist qualig, oder?
Ja, ich, also.
Ja, krass, die gibt's
ich schick dir ein
noch.
Foto.
Aber die haben doch ewig nichts mehr veröffentlicht, oder?
Ja, das ist
nach
ja
einer erneuten Phase Helden, von Arbeit und Nebenprojekten erschien am April 8. Studioalbum Gore 2016. Das ist jetzt 4 Jahre her.
Ja, gut. Ja,
aber es gibt sie noch.
Ich habe dir gerade ein Foto geschickt.
Warte, ich.
Der kleine Burger King, der McRusty von den Deftones. Vielleicht soll er wieder
vielleicht sollte er wieder Koks. Ja. Oh Gott, sieht der schlimm aus.
Ja, sieht nicht gut aus. Nee. Naja. Sieht nicht gut aus.
Gut. Ich habe noch.
Sind wir, dass wir uns dazu.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ne? Wobei ich werde rank und schlank so langsam.
Die Scheiße müssen wir jetzt mal besprechen, du kleiner fetter Bastard. Kann das sein, dass du mich gefickt hast von hinten? Dass du mich verarscht hast die ganze Zeit?
Weiß
dass
nicht.
Dass hier heimlich, du kleiner, billiger Bastard.
So, juckt es hinten? Fühlt es sich so an?
Ja, es juckt so, als wenn du mir deine dreckigen kleinen Filzläuse am Rücken abgerieben hast. Reini, willst du mich eigentlich verarschen, du dickes, dummes Dreckschwein? Kann es sein, also, das...
Ja, was genau willst du mir sagen?
Ja, was zum Teufel hast du gemacht? Du hast abgenommen, heimlich, und du bist laufen gegangen, ohne zu tracken, um dann 8 Kilometer abzuliefern. Warum?
Ja, weil ich es kann.
Du kleines, dummes Schwein. Wann? Du hast letzte Woche, du hast gelogen und das ist unfair.
Gelogen ist so ein hartes Wort.
Ja, nee, du hast gelogen, du fettes kleines Schwein. Du hast gesagt, dass du nicht gelaufen bist und jetzt auf einmal hast
nein,
du
nein, 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 nein. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen gelaufen, hin und wieder.
Ja, aber doch nicht genug, um... Verstehe ich nicht.
Ich bin auf dem Laufband gelaufen häufiger. Das erwähnte ich ja auch, so 3-mal die Woche. hin und wieder.
Du bist 3-mal die Woche auf dem Laufband gelaufen?
Ja.
Du kleiner, fetter Wichser, echt. Das gibt's doch nicht. Boah, wie ist das schön. Jetzt wie er sich in seine Panties schießt, ne? Ohne Scheiß. Wenn ich Leute dafür bezahlen muss, dass sie dir die Beine brechen von dem Lauf, ne? Dann freue ich mich auf
nein,
die Kohle, die ich
dafür ausgehe. Nein, du hast doch immer noch gute Chancen. Ich meine, guck dir mal, also, ne, ja, 8 Kilometer, aber 8 Kilometer sind jetzt auch nicht die Welt. Ich bin auch schon 10
Alter,
gelaufen.
Alter, wann hast du hier, was? Was?
Was? Aber danach war ich tot.
Aber das ist doch nicht dein Ernst, Reinhard.
Warum
nicht? Wie kommst du jetzt mit dieser Scheiße um die Ecke?
Das ist ganz einfach. Es gibt kaum etwas, was mich mehr motiviert, als dir in den Arsch zu treten. Wo warst du während meines Studiums?
Und weißt du was? Das Krasse ist, wo ich dich jetzt mal ficken werde. Dann war nämlich alles umsonst. Der Lauf wird abgesagt werden, Kollege. So sieht es nämlich aus.
Der glaube ich nicht.
Oh doch.
Weißt du was? Wenn der Lauf abgesagt wird, ne, dann laufen wir beide diese Strecke alleine. Und wenn ich dich ins Ziel treten muss.
Ich kann aus moralischen Gründen diesen Lauf da nicht machen.
Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Nein,
hätten teilnehmen wollen.
Sagen wir so, ich habe jetzt auch nicht übermäßig viel trainiert, aber ich habe tatsächlich versucht, das Ganze systematisch anzugehen und habe Anfang Januar angefangen mit 2 Minuten laufen, 2 Minuten gehen.
Und du hast es verschwiegen?
Ich hab's, nein, verschwiegen ist ein.
Wir haben letzte Woche gesagt. Darüber gesprochen, du hast gesagt, dass du niemals mehr als 3 Kilometer gelaufen. Nie, noch nie.
Nein,
niemals
das
hast
du nicht gesagt.
Doch, du kleiner Bastard, reden übrigens auf Tape, ist dir
das also, ja, das ist mir klar.
Ich kann mir das nochmal anhören, was
also,
du sagst.
Rein technisch habe ich mich auf dem Laufband nicht von der Stelle bewegt.
Das
Und ich bin mir relativ sicher, ich habe gesagt, ich bin draußen noch nie mehr als 3 Kilometer gelaufen.
Einfach nur ein schlechter Mensch. Das ist, du bist ein schlechter Mensch, Rainer.
Nein, das ist, also guck mal, es ist doch jetzt immer noch früh genug. Der Lauf ist im Mai. Jetzt müssen wir beide nur weiter trainieren. Jetzt trecken wir das immer schön auf Strava. Und dann können wir ein bisschen wettkampfartig laufen. Außerdem bin ich gerade erkältet und heute wäre ich zum Beispiel, laut meinem Plan hätte ich laufen gehen müssen, aber ich habe es aufgrund meiner Erkältung nicht getan.
Ja, das ist ja ein großer Vorteil für mich, Rainer. Da freue ich mich aber, dass du es nicht getan hast.
Spüre ich plötzlich Angst? Es klingt ein bisschen wie Angst. Warte mal. Riecht auch so.
Nee, das bist du, was du machst. Das riecht nach einem alten Sandwich von Subway, wo einer drauf gefurzt hat. Okay, du kleiner Pixar. Soll ich mal erzählen, was bei meiner letzten Show in Mannheim passiert ist? Da hast du nämlich mal wieder ein bisschen Muffi gehabt und dann kam deine Frau an, das ist wirklich grandios gewesen, diese Szene, und bückte dich wie bei einem Baby, wo man in den Windel reinriecht. Kennst du das bei Babys, wenn Eltern dann so die Windel hochheben, dann so in den Arsch des Babys reinriechen, um zu gucken, ob es gepisst oder gekackt hat. Und sie, wirklich so, als wäre es das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt, bückte sich runter und schnuffelte an deinen Stinkeachseln und du guckst mich genervt an und nimmst mit einer Handbewegung, die große Routine erforderte, einfach so ein Deo aus deiner Tasche heraus und sprühtest dich ein. So, als wäre es so ein täglicher Prozess, dass sie dich daran erinnert, dass du riechst wie eine alte Wurst.
Das kommt davon, wenn man Sport macht, Basti. Dann passiert sowas.
Oh Gott, Rainer, ich hasse dich. Ne? Ich schwöre, ich werde dich zerstören. Ich schwöre das. Ich werde ohne Scheiße, und wenn ich dafür einen Trainer oder irgendeine Scheiße brauche, dann ist mir so egal. Ich komme an den Start.
Du musst das so sehen. Für mich war Laufen immer der schlimmste Sport überhaupt. Mit großem Abstand. Und ich habe das jetzt als Motivation gesehen, mal zu versuchen, 10 Kilometer am Stück durchzulaufen. Und es hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet.
Ich verstehe immer noch nicht, über welchen Part von dieser Scheiße ich mich jetzt freuen soll. Dass du mich angelogen hast?
Ich habe dich nicht angelogen.
Natürlich hast du mich angelogen.
Nein!
Doch.
Wann?
Sowas zerstört eine Ehe, Reinhard. Geheimnisse, verstehst du? Ja. Sich freut,
Ich brauche eine Chance.
Du warst nicht gelaufen.
Ich war nicht draußen laufen.
Du hast gesagt, du wärst nicht laufen gewesen, Reinhard. Und ein Laufband, nur weil man nicht vor der Stelle kommt, heißt nicht, dass man steht, okay?
Also rein physikalisch ist das so.
Ja, also ist Auto auch, also Autos bewegen sich auch nicht, oder was?
Wenn sie auf dem Prüfstand sind, nicht. Frag mal VW.
Oh Gott, ich will dir in dein Gesicht kacken.
Nein, das ist halb so schlimm. Guck mal, also wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr auf einem gleichen Level. Ich würde die gleiche Pace, die du da in Köln läufst, die würde ich, glaube ich, auch schaffen.
Toll. Das heißt, aber es ging ja darum, dass ich dich erniedrige an dem Tag, Rainer. Die Chancen sinken dafür, ja, verstehst du?
Karma. Kennst du Karma?
Ich kenne K-Glas. Die reparieren.
Ja.
Okay.
Nein, das mit dem Lauf, das wird noch. Also ich arbeite ja an 15 Kilo to go immer noch. Ich hatte mit 103 damals hat es mal angefangen. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei 95 ungefähr.
Ach ja.
Weißt du, was das für mich für Entbehrungen sind? Sport zu machen und wenig zu essen?
Du musst mich wirklich hassen, dass du dir das antust, weil ich meine, du bist ja wirklich der inkonsequenteste Wichser des Planeten.
Ich sag ja, ich brauche Competition, damit ich irgendwie motiviert bin.
Aber das hat dir beim Abnehmen auch nicht geholfen.
Sag mal so, ich habe am 1.1. diesen Jahres habe ich noch 111 Kilo gewogen.
Ja, aber bis dahin, also da lief die Challenge um Abnehmen ja auch schon ewig.
Ja, aber jetzt mit dem ersten habe ich quasi nochmal ernsthaft angefangen. Und seitdem 16 Kilo verloren. Und war gelegentlich laufen. Es tut mir sehr leid.
Oh, du dreckiger.
Auch wenn du jetzt Angst hast, dann musst du durch.
Ich, ohne Scheiß, ich würde dich zerstören.
So, das werden wir sehen im Mai. Ich hoffe, dass meine Erkältung in den nächsten 4-5 Tagen nachlässt. Ich möchte mich gerne wieder laufen gehen. Ich habe da mittlerweile Spaß dran gefunden.
Oh Gott, ich hasse dich. Tschüss, Rainer.
Schlimm, ne? Oh.
Für mich jetzt auch ein Antrieb, ne? Also wenn ich meine Erkältung überwunden habe, weil mir geht es immer noch nicht wirklich gut, ne? Dann werde ich richtig kommen, dann zerstöre ich dich, Reinhard.
Ich bin gespannt. Weißt du, wir könnten, bevor der Lauf ist, so in der Woche davor so Trash-Talk-Videos, wie sie beim Wrestling machen, aufnehmen.
Das wäre lustig. Früher bei Randy Macho Man Randy Savage.
Ich werde dich so auseinandernehmen. Boah, Hals. Ich habe noch eine Musikempfehlung, die ich dir noch, beziehungsweise ein Lied, das ich dir noch zeigen muss. Das werde ich dir gleich vorspielen. Ich hänge es mich hinten an diese Folge dran. Das hat uns jemand zugeschickt. Ich finde gerade leider nicht mehr, wer es heißt. 1 TB of Porn.
Geil.
Von Gritsmore ist es. Das ist so ein YouTube-Channel und das ist großartig.
Das gucke ich mir an. Reini, komm gut zu liegen, sei du geküsst, auch. Hab dich lieb, schlaf schön.
Wir sehen uns beim Lauf.
Fixer.
Oh.
Tschüss, Reini.
Tschüss.
Evening, ma'am. Agent Holmes, FBI.
Oh shit, it's the FBI. I guess porn's still controlled by copyright.
We have an arrest warrant for a person at this address illegally downloading 2.5 men.
It was her.
Come with me.
Wait, what? Peter!